Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Ja, hallo. Wir sind wieder da.
Überraschung.
Überraschung. Ich habe das Gefühl, die meisten unserer Hörer kennen uns entweder gar nicht mehr oder sind neu dazugekommen und wissen gar nicht mehr, wer wir sind.
Genau, die meisten unserer Hörer sind gar nicht unsere Hörer, sondern die wollen eigentlich den Ingo hören und jetzt sind wir hier.
Naja, ich meine, einer muss es ja machen. Ich habe gehört, die wollen über Home Automation reden, deswegen müssen wir denen zuvorkommen.
Richtig, da sind wir einfach mal kurz in eure DMs reingeslidet, bevor die, nee, sagt man das so? Ja, sagt man so.
Ich habe keine Ahnung, ob man das so sagt.
Genau, wer sind wir denn, Flydi?
Ja, also wie ihr schon merkt, wir können kein Deutsch mehr so richtig, weil wir auch nicht in Deutschland leben. Wir sind die West Coast Edition.
Von Binärgewitter? Ja, doch, offiziell. Nicht nur so sagen, das ist im Titel.
Ich bin der Flydi, ich sende hier aus dem schönen Seattle. Wir sind beide, wie schon gesagt, an der West Coast. Ich mache sonst so Dinge mit diesem Git und so. Und ja.
Genau, und ich bin Marc, ich bin auch an der Westküste der USA, an der sonnigeren Westküste und in Kalifornien im Silicon Valley und arbeite auch bei so einer großen IT-Klitsche, sag ich mal. Und ja, wir waren damals Gründungsmitglieder von Binärgewitter und haben da auch lange mitgesendet. Und dann sind wir irgendwann mal neun Stunden versetzt in den Westen gezogen und seitdem naja, so nicht mehr so viel.
So stimmt es ja nicht. Der Marc hat sich zuerst verabschiedet und ich hab ihn dann so vermisst, dann bin ich einfach hinterhergezogen.
Richtig. Falsche Bundesstaat, aber ich sag mal, er hat's versucht.
Ach, komm.
Genau. Ich mein, auf jeden Fall.
Sind doch nur 12 Stunden Autofahrt oder so.
Ja, geradeaus runter. Genau. Auf jeden Fall. Wir hatten auch mal vor, eigentlich dieses Binärgewitter-Talk an der Westküste dann etwas regelmäßiger zu machen. Ist jetzt auch regelmäßig alle 2 Jahre mal oder so. Einmal pro Jahr wäre ganz gut, aber wir arbeiten dazu hin.
Und ja, ich meine, man muss sich halt auch seine Ziele sinnvoll stecken oder so.
Realistisch. Sag mal, ja. Einmal im Jahrzehnt kriegt man auf jeden Fall hin und jetzt versuchen wir die Frequenz ein bisschen zu erhöhen. Und da wir beide in letzter Zeit recht viel zu Hause rumsitzen, fangen wir natürlich auch an, zu Hause rum zu frickeln und etwas mit Home Automation zu machen. Und wir schicken uns immer hin und her, immer die Telegram-Messages und kaufen viel dieselbe Hardware und bereden uns. Und dann haben wir gedacht, das könnten wir doch einfach auch mal öffentlich machen.
Ja.
Und jetzt sind wir
hier. Für die Leute, die das jetzt in 10 Jahren hören, wir sind gerade, ich weiß nicht, 7 Monate mittlerweile in einer globalen Pandemie.
Ja, kann man ruhig mal machen.
Ja, darum verbringen wir viel Zeit daheim und uns ist langweilig.
Richtig. Ich muss dazu sagen, auch vor der Pandemie habe ich viel Zeit zu Hause verbracht, mir war langweilig, aber jetzt habe ich mehr Gründe. Das ist auch was.
Genau.
Genau. Über was reden wir denn heute?
Home Automation.
Home Automation bedeutet alles zu Hause irgendwie elektronisch auslesen, elektronisch an- und ausmachen, einfach mehr Elektronik.
Ja, mehr Dinge an- und ein- und ausschalten, Schlösser auf und zu machen.
Ja, mehr Sensoren,
Lampen.
Mehr Sensoren, mehr Aktoren.
Ja. Yep.
So, vom Prinzip her.
Also ich meine, weiß ich nicht, ich mache es hauptsächlich do it for the graphs. Ich mache es hauptsächlich für die Graphen, damit ich schöne Dashboards bauen kann, in denen ich irgendwelche Daten visualisieren kann. Da habe ich immer Spaß dran. Aber im Zweifelsfall mache ich es auch, dass meine Frau irgendwie nachts nicht die Treppe runterfliegt, wenn sie irgendwie im Dunkeln durch die Wohnung stolpert.
Das ist doch auch mal was. Das ist ja quasi auch so eine soziale Komponente mit dabei. Das ist ja auch schön.
Ja, einfach mal dafür sorgen, dass die Frauen nicht sterben.
Ja, wir versuchen es. Daumen gedrückt halten. Genau. Wir haben, wie wir uns gedacht haben, dass wir anfangen, die ganze Geschichte, weil wir haben schon viel gelitten und viele Sachen ausprobiert. Wir fangen einfach mit dem Anfang an. Und wir reden jetzt einfach mal drüber, wie das bei uns so angefangen hat. Wir mieten beide, bedeutet, ist nicht so, als ob wir uns ein Haus gekauft hätten und gedacht haben, geil, da ziehe ich jetzt überall Ethernet rein und schaue, was ich damit machen kann. Sondern wir sind beide irgendwann mal umgezogen und haben uns gedacht, so, jetzt könnten wir ja mal hier irgendwie ein bisschen mehr Elektronik reinklatschen. Und was war es denn bei dir, so das Erste, was du automatisieren wolltest?
Also das Interessante ist ja, wir mieten beide, aber ich glaube, wir wohnen mittlerweile auch beide in einem so normalen Haus, so freistehend und so, wo man dann halt auch sagen kann, man kommt an irgendwelche Sachen ran oder kann theoretisch Dinge verändern, wenn man das möchte.
Ja.
Wie hat das denn bei mir angefangen? Als wir hierher gezogen sind, habe ich mir einfach mal so aus Spaß an der Freude so ein Philips Hue Kit gekauft vor über 4 Jahren. Und ich habe da lange einfach nur hier, hey, lustig, ich kann irgendwie die Lampen bunt machen. und ich glaube, das war so ungefähr der Zustand, als wir unsere letzte Sendung hatten vor 2 Jahren. Ich glaube, der Sendungstitel war irgendwie sowas wie Hitzetod im Kabuff oder so.
Ja, das, ich sehe schon so halt noch den Titel im letzten Dropbox-Paper-Shownotes-Dingens.
Ja, genau, was habe ich gemacht? Ich habe Philips Hue-Lampen und ich hatte die dann lange, ich habe die einfach irgendwie in mein Apple HomeKit eingebunden und habe dann ab und zu mal Siri gesagt, sie soll die Lampen an- und ausmachen oder so. Oder habe dann, ja, ich hatte glaube ich eine, das letzte Mal, als wir geredet haben, hatte ich eine so eine Wi-Fi-Steckdose, mit der ich so den ganzen Fernseher und Soundbar und was da sonst noch so dran hängt, ein- und ausgeschalten habe. Mhm. Und ich glaube, das war's so größtenteils. So.
Also da war noch wenig Automatisierung, weil die Hue-Lampen, ja. Also die erste Basis, die sie hatten, die konnte ja gar nichts. Und dann konntest du die zweite, die irgendwie so verbilligt kaufen. Und die konnte dann so ein bisschen HomeKit. Aber damals hat HomeKit ja noch keine Automatisierung gehabt. Das war dann eher so an- genau. Ausfertig.
Genau, ich glaube, den einzigen Grad der Automatisierung, den ich hatte, das war alles irgendwie zeitbasiert. Also ich habe dann so um, keine Ahnung, die Steckdose für den Fernseher abends um, keine Ahnung, 6:30 oder so, habe ich die Steckdose automatisch angemacht und irgendwie später, ein paar Stunden später, habe ich sie wieder automatisch ausgemacht, so mit irgendeinem automatischen Schedule. Ich habe das ähnlich mit den Lampen gemacht, die dann quasi irgendwann abends, ich glaube, da konnte man sogar automatisieren, dass so, mach mal die Lampen an, wenn so die Sonne untergegangen ist oder so. Mhm. Also in der Philips Hue Bridge selber drin oder ja, über die Philips genau. Hue App. Also ich habe das hauptsächlich in dem Ökosystem der Hersteller gemacht. Irgendwann vor ein paar Jahren vielleicht oder vor 1,5 Jahren, ich weiß nicht, irgendwann kam dieser Shortcut-Support in iOS. Und da habe ich ein bisschen angefangen mit rumzufrickeln. Das heißt, keine Ahnung, ich habe mir mal so ein paar relativ günstige NFC-Tags gekauft und habe die irgendwo in der Wohnung platziert und hatte dann so einen Platz, wo ich irgendwie die Lampen gehen an und der Fernseher geht an. Nee, der Fernseher konnte nicht angehen, weil die Steckdose konnte kein HomeKit. Aber so irgendwie weckt man den Apple TV auf und mach mal irgendwie die Netflix-App auf, habe ich dann halt irgendwie so mit den Shortcuts geskriptet. Hab dann gesehen, oh, da gibt's ja auch so Automations, die man über HomeKit machen kann. Und dann habe ich irgendwie da mal ein bisschen angefangen. Ich wollte mir eigentlich immer so Nachtlichter bauen, dass wenn ich irgendwie nachts durch die Wohnung renne, dass dann irgendwie Lampen angehen oder gedimmt angehen und dann halt einfach wieder ausgehen, wenn keine Bewegung mehr ist. Ich habe dann, glaube ich, bin durch 3 oder 4 unterschiedliche so teilweise Zigbee über Philips Hue teilweise so Bluetooth Low Energy über HomeKit Bewegungssensoren. Mhm. jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Ich hab mir ein paar Geräte gekauft und habe ein paar Bewegungssensoren ausprobiert und nichts davon hat richtig funktioniert, weil es war alles irgendwie, es war langsam. Ich glaube, dieser Philips Hue Bewegungssensor, der hatte theoretisch auch einen Helligkeitssensor drin, dass man sagen kann, ja, trigger diese ganze Geschichte nur mal, wenn dunkel ist. Mhm. Aber ich glaube, der hat irgendwie 1 bis 2 Minuten gebraucht, bis er gemerkt hat, oh, jetzt ist ja übrigens dunkel, weil naja, ist halt ein batteriebetriebenes Gerät, was halt jetzt auch nicht ständig seinen Status übermittelt. Hat alles nicht so super funktioniert und irgendwann hat der Markt mir mal Home Assistant empfohlen und dann, ja, keine Ahnung, über mein heutiges Setup können wir ja später mal reden.
Ja, richtig. Okay, ja. Also bei dir fing es an mit Lampen und dann mal versuchen, Lampen an- und auszumachen, genau. Aber das war alles nicht so, wie man es wollte und ein bisschen Steckdose vielleicht noch.
Ja. Achso, ja, dann, ich hatte damals auch noch ich habe bei Microsoft an einem Produkt namens AppSender gearbeitet, wo ich auch regelmäßig, wenn ich denn gerade Rufbereitschaft hatte, auch iOS-Updates und tvOS-Updates einspielen musste, um da Debug-Symbole vom Gerät runterzuziehen. Und eines Tages war es dann soweit, dann kam ein tvOS-Update für den Apple TV, was mir einfach über Monate hinweg alle Automations, die ich hatte, zerschossen hat und die haben einfach nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, das war ein sehr spezielles Problem mit, wenn du irgendwelche If-Abfragen in deinen Automation hast und du benutzt den Apple TV als HomeKit-Hub, dann ging es irgendwie nicht mehr. Und es war sehr, sehr frustrierend und dann habe ich einfach angefangen, irgendwas anderes zu machen.
Ja, die haben da nicht so viel QA generell für irgendwas.
Okay. Ich glaube, eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, ist auch noch, ich glaube, im Jahr 2018 hatten wir hier in Washington fiese Rauchsituationen wegen Waldbränden und solche Geschichten. Und da habe ich mir auch mal einen Luftqualitätssensor gekauft. Den habe ich bis vor kurzem oder bis vor einem Jahr oder so, habe ich den hauptsächlich über die App, die da mitkommt, betrieben und habe auch nichts damit automatisiert, sondern das war einfach für mich nur so ein Anzeigegerät, was mir sagt, wie denn diese Luftqualität so ist. Das Gerät nennt sich Aware, ist eigentlich schicke Hardware, so eine Holzbox mit Sensoren drin, hat ein nettes, irgendwie so ein Dot-Matrix-Display, was durch so ein, wie nennt man das, durch so ein perforiertes Plastik durchscheint.
Ja.
Ist eigentlich ein schickes Ding, aber ist halt so komplett proprietär, du kannst es nicht, es hat keinen HomeKit-Support, du kannst die Daten bis vor kurzem nur über deren API irgendwie abgreifen und hatten gerade vor ein paar Tagen so eine Situation, wo eigentlich die App nicht mehr funktioniert hat, die Geräte konnten keine Daten mehr reporten und sonst irgendwas und die haben, glaube ich, da waren deren SSL-Zertifikat abgelaufen und sie haben, glaube ich, mehrere Tage gebraucht, um das neue Zertifikat auszurollen. Also ist auch so eine Sache, wo ich jetzt sagen würde, würde ich jetzt nicht unbedingt mich drauf verlassen, dass dieses $200-Gerät auch noch in 5 Jahren weiter funktioniert.
Ja, recht sicher nicht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden sie gekauft oder, keine Ahnung, gehen pleite oder sonst was.
Genau. Naja, okay. Dann hast du halt auch eine Firma, die quasi viele Daten über dich sammelt, über lange Zeit.
Ja, die wissen dann immer, so, wie warm dein Wohnzimmer ist.
Naja, wie warm dein Wohnzimmer ist, in welchen Räumen du dich aufhältst, dadurch, dass sie halt wissen, wie hoch ist denn der CO2-Gehalt, solche Sachen. Ich meine, ist jetzt nicht unbedingt direkt super privat, aber keine Ahnung.
Muss nicht.
Also man konnte schon auf den Graphen sehen, wenn ich nachts mal Flatulenzen hatte.
Da schicken sie dir morgens dann natürlich direkt wieder die guten, Probiotik-Werbezettel im Briefkasten.
Genau.
Direkt beim Aufstehen. Ist nervig. Ist halt immer die ganze Geschichte mit diesem Cloud-Zeug. Und so hat's auch ähnlich bei mir angefangen mit diesem ganzen Cloud-Zeug. Also ich hatte auch so die Philips Hue-Lampen. Die hatte ich aber schon damals, selbst als ich noch in Deutschland gewohnt habe, als ich noch jung und frei war, konnte ich mich irgendwie von den Hue-Lampen dann aufwecken lassen mit so Sonnenuntergangsgebimsel. Und das war schon ganz okay. und habe dann die U-Lampen in die USA mitgenommen. Auch dann irgendwann mit den U-Lampen gab es hier noch von GE, General Electric, gab es diese GE-Link-Lampen, die man auch einfach in dieses, ist ja USA Zigbee, größtenteils Zigbee Lightlink, dieses komische Profil, da konntest du dann andere Lampen auch noch mit dazu klatschen. Dann hatte ich so eine bunte Mischung, die so alle mehr oder weniger gingen. Und das war ganz okay. Dann kam noch dieser zweite Hub raus, der theoretisch HomeKit konnte. Aber das war mir mit U alles immer ein bisschen zu simplistisch. Also da konntest du nicht großartig viel machen und du konntest halt im Normalfall auch keinerlei andere Sensoren mit reinziehen. Du konntest halt sagen, hier ist Zeit oder mit etwas Glück noch Sonnenuntergang, dass du irgendwie wissen, wo du grob warst, und das war's dann im Grunde. Und so wie ich mich erinnern konnte, ging beim ersten U-Hub ging auch alles noch irgendwie so cloudmäßig, dass der da, also die App quasi schickt Sachen an die Cloud und die Cloud schickt's dann an deinen Hub, der da bei dir rumlag. Das war auch immer ein bisschen nervig, weil alles dann wieder irgendwie so eine Sekunde Latenz hatte. Ich glaube, der U-Hub 2 war irgendwie ein bisschen besser, aber immer noch so gräblich. Ich bin dann irgendwann mal auf SmartThings gegangen. Das ist jetzt Samsung. Ich weiß gar nicht, ob das immer schon Samsung war oder ob die es gekauft haben.
Nee, ich glaube, Samsung hat das mal gekauft. Ich habe das auf irgendwelchen anderen YouTube-Channels gehört, dass dann Leute sich so ein bisschen, oh, jetzt wo Samsung SmartThings gekauft hat, haben sie irgendwie Angst um ihre Daten oder sowas.
Ah ja, oder so.
Ja.
Ja, nee, das war ein bisschen, das war ganz cool eigentlich, weil da hattest du diesen Hub. Der Hub konnte, Z-Wave und ich glaube auch Zigbee, also der konnte, glaube ich, beides. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe mich tatsächlich vorbereiten sollen. Ich weiß nur noch, dass der Hub, da waren ein paar ganz coole Sachen dabei. Der hatte so Platz für zwei Batterien, dass du also, wenn der Strom weg ist, immer noch dein Licht theoretisch an- und ausschalten kannst. Das war ganz cool. Dummerweise ist dann natürlich der Strom weg, also ist das Licht auch aus. Aber vom Prinzip her war das eine ganz, ganz nette Idee eigentlich. Das war aber auch wieder das Problem, dass du wusstest nie genau, was genau auf diesem Hub läuft und was dann wieder ins Internet muss. Die hatten so eine Möglichkeit, dass Leute irgendwie so JavaScript-Krepelcode da reinfrickeln konnten. Einerseits als Support für neue Hardware, andererseits aber auch als Automatisierungsding. Aber das war auch alles super gefrickelt. Also da hatten wahrscheinlich Samsung auch nie dran gedacht, dass das irgendjemand machen würde. Und dann bin ich irgendwann mal zu Home Assistant gegangen mit einem USB-Stick, der diese ganzen Zigbee und Z-Wave-Geschichten angesprochen hat. Damals noch in einer anderen Wohnung, ich habe dann auch, keine Ahnung, war mir wahrscheinlich auch langweilig, habe ich dann einen ganzen Haufen Lichtschalter ausgetauscht gegen Z-Wave-Lichtschalter, gedacht, ja, wir sind jetzt noch ein Jahr drin, dann kann ich mal einen Lichtschalter austauschen. War super nervig beim Ausziehen, weil der den ganzen Ramsch dann wieder rausmachen muss. Und das war dann okay. Mit den Lampen war halt immer das Problem, dass sobald du irgendwie mal Gäste hast, machen die halt die Lichter am Schalter an und aus. Und dann ist die Lampe halt tot und dann ist dein Netzwerk wieder komisch kaputt. Und das war immer ganz okay, aber damals, selbst mit Home Assistant, war diese Z-Wave und Zigbee-Support war so eher mau. Also das war noch vor ein paar Jahren. Und irgendwann habe ich dann angefangen, dieses Tuya-Convert-Zeug zu machen. Das war so, ich würde sagen, die letzte Phase von meinen Anfängen, dass ich mir dann einfach gedacht habe, ja, ich bin zu doof, um Z-Wave oder Zigbee zu verstehen. Immer irgendwie geht irgendwas nicht. Oder ach ja, diese Birne leitet nicht alle Nachrichten weiter, weil sie zu wenig RAM hat oder irgend so ein Ramsch. Habe ich gedacht, ist mir zu doof. WLAN kann ich zumindest selber debuggen. Und da gab es eine ganze Menge so super billige chinesische Lampen mit so einem ESP-Chip drin. Und die konnte man alle, da gab es eine Sicherheitslücke, können wir wahrscheinlich nachher auch noch drüber reden bei den Protokollen, die konnte man alle umflashen auf eine freie Firmware, da gab es 2, 3, 4. Und dann habe ich meine Lampen quasi befreit und habe dann einfach anständig Ubiquiti WLAN Access Points gehabt, konnte also auch gern mal 50, 60 Geräte so rumfliegen haben den ganzen Tag. Und das war dann so, bevor ich umgezogen bin, war das so mein Hauptding, diese WLAN-Lampen. Und hat eigentlich ganz gut funktioniert, alles mit Home Assistant zusammengebaut und war ganz nett. So, das war der Anfang. Und jetzt steht hier, was automatisieren wir? Das ist dann eher so, wir haben es mal in Protokolle aufgeteilt. Generell, was wir da für welche Protokolle, weil ich glaube, von uns benutzen wir beide mehrere Dinge. Wir benutzen nicht nur WLAN oder nicht nur Zigbee oder nicht nur, keine Ahnung, was es da noch gibt, Bluetooth, sondern wir haben viele Dinge und wir benutzen viele Protokolle.
Yep.
Fangen wir mal an mit WLAN, Wi-Fi, was wir ja gerade schon gesagt haben. Da habe ich ja aufgehört, diese Tuya-Convertinger mit WLAN. Da hast du auch ein paar, ne?
Genau, ich habe da auch ein paar, aber erst seit kurzem, also das, was du gerade jetzt so beschrieben hast, noch der Zustand in deiner alten Wohnung, das ist bei mir so gerade der Normalzustand. Mhm. Ich habe, glaube ich, mittlerweile, ich weiß nicht, 7 oder 8 irgendwelche Zigbee-Birnen über die Philips Hue V2 Bridge.
Mhm.
In Sachen Wi-Fi, genau, ich habe so eine Birne, die beleuchtet den Hinterhof. Das ist so eine 100 Watt Äquivalent, super hell. Hat irgendwie $6 gekostet.
Mhm.
Und ja, wie du schon gesagt hast, da läuft halt irgendwie normalerweise diese Tuya-Firmware drauf. Dadurch, dass es so ein Großteil dieser Home-Automation-Geschichten basiert irgendwie auf dem ESP28266-Chip.
Mhm. Der kleine.
Den kennt man auch unter anderem von so eine Node-MCU oder sowas, wenn man irgendwie da schon ein bisschen am Frickeln war. Und ja, ich habe da gar nicht so super viele Geräte, die man über Tuya Convert flashen muss. Ich habe relativ viele Geräte mit ESP Home, wozu wir vielleicht auch später dann nochmal kommen.
Mhm.
Ich habe 2 Wi-Fi-Steckdosen und ich habe eine Glühbirne, so eine LED-Birne. Ich glaube, das war's größtenteils. Also ich hab mir noch so ein paar Sachen angeguckt. Wir sind jetzt auch irgendwie vor kurzem ein neues Haus gezogen und ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir vielleicht irgendwie so einen Vorhangmotor besorgen soll, der dann quasi so morgens automatisch die Vorhänge auf und zu zieht. Das wäre auch so eine Geschichte, was auch alles irgendwie auf diesem Tuya-Zeug basiert. Ist auch ganz nett, weil man kann bei Amazon relativ einfach irgendwie danach suchen, indem man einfach sucht nach irgendwie entweder Tuya-App oder Smart-Life-App und alle Geräte, die diese Apps unterstützen, sind, oder zumindest die meisten davon, kann man dann irgendwie flashen.
Mhm. Und es gab, ja. Das ist auch vielleicht nochmal als Erklärung für dieses Tuya. Also Tuya ist, glaube ich, irgend so eine chinesische Firma, die quasi dieses Management anbietet. Bedeutet, die gibt den Herstellern quasi, hier ist die Firmware, die ihr auf euren ESP spielen müsst. Und dann bieten die auch das Cloud-Backend an und quasi so Apps, die dann entweder einfach nur diese, was ist es, Tuya Live App oder so, oder irgendwas white gelabeltes, wo die dann quasi ihre App da vorstellen. Aber Tuya, die bieten quasi Herstellern, wenn du irgendwie so ein cooles Unternehmen bist, aber nicht selber entwickeln willst, dann holst du dir einfach irgend so eine beliebige Birne, klatschst da die Software drauf, machst eine schöne Packung drumherum und denkst dir einen lustigen Namen aus und dann hast du deine Smart-Birne. Und
genau.
Das ist dieses Tuya, genau. Also die Firma.
Ja. Und ich glaube, die, nur um da mal ein paar Namen in den Raum zu werfen, ich glaube, Geräte, die man da so kennen könnte, das ist sowas wie Tekin oder Semismart oder was gibt's denn da sonst noch so? Sowas in der Richtung.
Also ist oft auch, also meist irgend so billiges China-Zeug. Es gibt ein paar so russische Hersteller, die das haben, oder dann halt ein paar Hersteller, die das billige China-Zeug nehmen und einen lokalen Namen irgendwie drüber klatschen. Aber genau. Das ist alles das Tuya. Und da gibt's von Glühbirnen, Steckdosen, Klima, hier so Ventilatorzeug, Ventilatoren, Motor, alles Mögliche, was von so einem kleinen ESP quasi gesteuert werden kann, gibt's da. Und oft auch super billig. Also ich habe auch ein paar Steckdosen von denen, teilweise mit Energiemessung, teilweise ohne. Ich habe ein paar Glühbirnen und die Glühbirnen kosten irgendwie, keine Ahnung, $5 oder so, wenn du das Viererpack kaufst. Und es gibt Steckdosen, wahrscheinlich auch der Viererpack irgendwie für $15 oder so. Also die sind alle recht günstig und an und für sich ganz okay. Und das Coole ist halt diese Software, die die haben. Da gab es Version 1 und 2 von denen, also bevor sie versucht haben, SSL zu machen und danach. Aber da läuft es so, dass die Software im Normalfall defaultmäßig schaut, ob es ein WLAN namens, was ist es, VTrust Flash oder sowas heißt, glaube ich.
Ja, sowas in der Richtung.
Genau, und ich glaube, das ist halt in der Fabrik, so klatschen die da das Zeug drauf, dass das einfach nach VTrust Flash connected und dann zu den Tuya-Servern geht. Ich glaube, über MQTT sich irgendwie versucht, da die neueste Firmware zu holen und zu flashen. Und was Tuya Convert macht, ist, das macht einfach einen WLAN-Access-Point auf, nennt ihn dann lustigerweise VTrust Flash, und hat dann auch in irgendwie, also es sind glaube ich 3 Screen-Sessions, hat also den Host-APD, hat einen MQTT-Server und hat einen Web-Server, glaube ich, und frickelt sich dann quasi also so man-in-the-middle-mäßig da rein, wenn die Glühbirne sich zum ersten Mal nach außen quasi connecten will. Also die schaut, gibt's das WLAN, denkt sich so, ah ja, super, das ist ja mein WLAN, das ich in der Herstellung normalerweise immer mich drauf connecte, und dann fängt die an, da zu fragen, was gibt's denn so als Firmware, und dann kannst du der quasi unterjubeln, was du willst. Und da gab's irgendwie Version 1, das war irgendwie noch gar nicht so wirklich versucht, auf Sicherheit zu machen, und Version 2, da gab's dann irgendwie ein bisschen mehr TLS, aber da konntest du ja auch irgendwas unterjubeln, und das hat geklappt. Und das ist Tuya Convert. Und dann kannst du da in den Links haben wir, hast du jetzt gerade auch noch 2 Sachen reingemacht, die sehr, sehr hilfreich sind. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drüber reden.
Genau. Noch eine Sache zu Tuya Convert. Interessanterweise hat das, also ich glaube, diese Sicherheitslücke hat irgendwie ein deutsches Security-Unternehmen gefunden. Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern dieses VTrust Flash Wi-Fi daherkommt, weil auch diese Firma, die das gefunden hat, heißt auch VTrust. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich nach dem Exploit benannt haben oder ob das Wi-Fi nach der Firma benannt ist.
Okay.
Interessanterweise ist halt auch dieses Repository auf dem GitHub-Account von der CT-Zeitschrift, Magazin, wie auch immer man es nennen will.
Genau.
Genau. Ich habe jetzt nochmal hier so 2 Links reingepackt. Das eine ist esp-home-configs.io. Das ist einfach eine Sammlung von YAML-Konfigurationsdateien für alle möglichen Geräte, die man sich vielleicht kaufen will oder die man sich vielleicht angucken will, ob sie unterstützt werden.
Und das sind so das ist Geräte, hauptsächlich die man flashen kann. Also das sind so
genau, diese das sind die Geräte, die
mit Tuya kommen, standardmäßig.
Ja, ich glaube, wir müssen da kurz ein bisschen vorgreifen, um zu erklären, was esp-home ist. Weil,
weiß ich, ist oder
sonst also ein bisschen verwirrend ESP, vielleicht.
Was ist denn ESP? Weil wir sagen jetzt immer ESP, du hast schon mal so eine lange Zahl gesagt irgendwann mal.
Ich weiß tatsächlich gar nicht, wofür ESP steht.
E würde ich behaupten, Embedded.
Möglich. Ich würde sagen, diese ganze ESP-Familie von Embedded Systems, würde ich sie mal nennen. Mhm. System on a Chip. Geschichten, ich habe keine Ahnung, wie man sowas auf Deutsch nennt.
Mikrocontroller.
Microcontroller.
Ja, Mikrocontroller. Das ist wieder Englisch. Ja, Kleinstkontrolleur.
Der Kleinstkontrolleur. Jedenfalls diese kleinen Chips, die sind ganz nett. Die sind mittlerweile super billig. Man kriegt die für ein paar Dollar Stück. Mhm. Haben im Fall von dem kleineren, von dem ESP8266, haben die Wi-Fi, 2,4 GHz Wi-Fi mit eingebaut. Im Fall vom ESP32 haben die Wi-Fi und Bluetooth Low Energy und sonst was mit eingebaut. Mhm. Letzten Endes, ESP Home würde ich vielleicht als Framework bezeichnen, womit man sich seine eigene Firmware für diese Geräte zusammen konfigurieren und zusammenbauen kann. Mhm. Also kann man sich so vorstellen, man hat eine YAML-Datei und in der YAML-Datei sagt man, oh, ich habe jetzt diesen Sensor oder dieses Gerät und das hängt an diesem internen Pin. Und man kann auch noch so ein bisschen kleine Automatisierungsgeschichten machen, so mit, oh, ich habe einen Button da dran hängen und wenn ich auf diesen Button klicke, dann mach mal bitte das Relais auf und zu, zum mhm. Beispiel in Form von einer in Form von einer Wi-Fi-Steckdose. Mhm. Und auf ESP-Home-Configs findet man quasi diese Konfigurationsdateien schon mal.
Also welcher Pin denn jetzt die grüne LED ist und welcher Pin die Dose an- und ausmacht, das Relais schaltet.
Genau, weil letzten Endes, wenn man jetzt so, sagen wir mal, so eine Wi-Fi-Steckdose nimmt, diese Sachen sind eigentlich gar nicht so kompliziert. Man hat da irgendwie so ein System on a Chip, da ist irgendwie Wi-Fi drauf und da sind halt die Device-Treiber für die ganzen Sensoren und was weiß ich sonst drauf. Und dann hat man meistens einen Button und eine LED, die irgendeinen Status anzeigt, und man hat ein Relais, was man auf und zu macht, was dann letzten Endes die eigentliche Steckdose an- und ausmacht. Sehr viel mehr ist es oft nicht. Und ich meine, bei einer Glühbirne hat man halt irgendwelche LED-Driver und sonstige Geschichten, aber eigentlich gar nicht so kompliziert.
Eigentlich nicht, nee. Aber er hat mir auch, also als ich das zum ersten Mal so wirklich drüber nachgedacht habe, dass viele von den Steckdosen, die da einsteckst, wo du normalerweise den Knopf drückst und sie geht an und du drückst den Knopf wieder und sie geht aus, ist auch krass, dass das alles nur Software ist. Also ich hätte gedacht, das sei irgendwie, sei einfacher, dass du halt tatsächlich drückst du den Knopf und dann, keine Ahnung, macht er halt irgendwie den Strom an, Strom aus, irgendwie etwas physikalischer. Aber tatsächlich, nee, ist alles kannst du auch irgendwie Knopf drücken und dann wird die LED grün, und Knopf drücken und dann wird die LED rot. Ja. Kannst du ja auch machen, wenn du willst.
Genau. Auch interessant, wenn man ESP Home hat, kann man auch diese ganzen Aktionen umkonfigurieren. Man kann dann zum Beispiel auch sagen, oh, ich habe jetzt eine Steckdose, aber die wird nur per irgendwie, sagen wir mal, Home Assistant oder irgendwie über Wi-Fi geschaltet. Mhm. Aber wenn ich auf den Knopf von der Steckdose drücke, dann mache ich eine ganz andere Lampe an und aus. Das kann man auch relativ getrennt voneinander konfigurieren, wenn man da lustig ist.
Genau, da könntest du zum Beispiel so eine wenn man normalerweise das Licht an zwei verschiedenen Schaltern an- und aus machen kann, könntest du das so über Software zum Beispiel auch machen, dass du sagst, ja, der wirft jetzt einfach nur ein Event, wenn ich da drauf drücke, und das Event macht dann halt diese Lampe aus. Aber die müssen nicht physikalisch wirklich miteinander verbunden sein. Das kann man alles auch dann logisch machen. Und das ist ganz cool. Und das ist, also ESP Home ist dieses Kit, wo man sich das zusammenklicken kann. Nur so eine kleine YAML-Datei. Und dann gibt's noch das etwas, ich sag mal, primitivere, ist jetzt nicht so richtig, aber dieses Tasmota. Genau, das ist ein bisschen anders. Das ist, ESP Home baut quasi eine Firmware, die hat einen gewissen Port, und auf dem Port kann man dann mit der irgendwie kommunizieren. Da gibt es so ein Binärprotokoll, das man dann irgendwie in Home Assistant einbauen kann. Funktioniert wunderbar, integriert sich automatisch. Wenn du in der YAML-Datei sagst, hier, das ist eine Glühbirne, die kann warmweiß, kaltweiß und Farbe, dann wird die auch so in Home Assistant automatisch auftauchen. Der sagt dann, hey, du hast gerade was hinzugefügt, das ist eine Glühbirne. Tasmota ist so der Vorgänger, würde ich sagen. Also die werden beide noch aktiv entwickelt und haben auch nichts miteinander zu tun, aber ist etwas anders. Was ist denn Tasmota?
Ich würde sagen, Tasmota ist eine fertig gebaute Firmware, die man einfach so auf das Gerät drauf flashen kann. Auch jetzt zum Beispiel über, was weiß ich, entweder du hast ein Gerät, was das von Haus aus unterstützt, oder du machst das auch über Tuya Convert zum Beispiel. Der Unterschied ist, ESP Home ist, ich würde sagen, ein Toolkit, um eine Firmware zu bauen. Das heißt, du kompilierst dann auch nur das rein, was du dann tatsächlich brauchst an jetzt irgendwelchen Libraries oder Treibern oder sonst irgendwas, während in Tasmota schon alles Mögliche mit drin ist, und du konfigurierst es dann quasi, nachdem die Firmware schon geflasht wurde. Das heißt, da ist schon Support für alles Mögliche mit drin, hat allerdings dann auch den Nachteil, dass es dann irgendwie, es gibt unterschiedliche Builds, zum Beispiel, wenn du bestimmte Sensoren benutzen willst, dann musst du einen bestimmten Build benutzen, wo dann die ganzen Libraries für bestimmte Sensoren mit reinkompiliert wurden, weil diese Geräte haben halt auch nur relativ begrenzt Flash-Speicher. Und ich glaube, das ist einfach so konzeptionell ein bisschen anders. Auch die Art und Weise, wie sie angebunden werden, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist so die Art und Weise, wie die meisten Leute Tasmota benutzen. Also ich hab's jetzt gerade selber nicht im Einsatz. Ist aber über MQTT, was das Message Queuing Transport irgendwas Protokoll ist. Also so ein Internetstandard für so Internet of Things Geschichten. Werden wir nachher auch nochmal kurz drüber reden. Aber ich glaube, das ist halt auch so eigentlich eine der Hauptmöglichkeiten, wie man so Tasmota-Geräte an irgendwelche Home-Automation-Geschichten einbinden kann.
Mhm. Ja.
Ja, ist auch so ein bisschen anders. ESP Home hat man halt so eine Web-App, die halt einem eine Übersicht über alle Geräte zeigt und ob sie online sind und man kann die Logs auslesen und so weiter. Bei Tasmota ist es standardmäßig so, dass man sich da quasi auf einen Webserver einloggt, der auf dem Gerät läuft, aber man hat jetzt keine so eine, es gibt Tasmota Admin, was das, glaube ich, so ein bisschen anbietet, dass man so alle Tasmota Geräte in seinem Netzwerk in einem Überblick hat. Aber das ist, glaube ich, auch wieder so eine Zusatz-App, die man sich dazu installieren muss.
Ja.
Muss dazu sagen, ich glaube, wir haben beide sehr wenig Erfahrung mit Tasmota, deswegen ist es auch nur so, ja, es gibt's, Leute scheinen es zu mögen, Leute, die jetzt auch keine Lust haben, große Firmware selber zu bauen oder sonst was. Das, was ich bis jetzt davon gesehen habe, macht's jetzt nicht so super attraktiv für mich, dadurch, dass es ja, das ist so, man muss dann, es kann sehr viel, aber es ist relativ kryptisch, weil man muss dann Set Option 1 bis 49 oder so irgendwann setzen und das aktiviert oder deaktiviert dann irgendwelche Features, wo man dann auch sehr viel, wie soll man sagen, nachlesen muss, weil es jetzt für mich persönlich nicht besonders intuitiv zu benutzen ist, glaube ich.
Ja, es ist halt so, weil hat im Grunde alles on board, aber das Webinterface ist eher etwas spartanisch. Es hat so eine kleine Konsole, wo du dann diese Set-Option-Kommandos eingeben kannst, aber ja, ich habe auch mit ESP Home bin ich auch etwas zufriedener. Größtenteils auch ESP Home. Es gibt diese zentrale App quasi, wo dann alle ESP Home Geräte zeigt. Du kannst dann Firmware Updates machen over the air, was ganz cool ist. Aber du brauchst die App nicht. Also tatsächlich, wenn dieses Ding geflasht ist, dann hat es auch ein kleines Webinterface. Wenn du es einkompiliert hast, kannst du sagen, hier, einmal den Webadmin anmachen, bitte. Brauchst also nicht unbedingt diese zentrale Verwaltungsgeschichte, aber hast die Möglichkeit, es zu benutzen. Und wie gesagt, es gibt halt native Integration, gerade in Home Assistant, was mir wesentlich mehr gefällt als dieses MQTT-Zeug, wo theoretisch geht's auch und es wird immer besser, wie sich das integriert. Aber ich find's wesentlich einfacher, das ESP Home-Zeug einzubinden. Und bin da recht zufrieden mit. Man muss sagen, eins, was ein bisschen problematisch ist, dass diese ESP Home Configs, wo drin steht, aha, diese Devices und auch selbst mit Tasmota, die zeigen dir dann, ah ja, diese Tekin SP20 Steckdose, die funktioniert wunderbar mit ESP Home und Tasmota, kann man wunderbar flashen mit Tuya Convert. Und das Blöde ist, dass dann kaufst du dir einfach diese Tekin SP20 und findest raus, dass der Hersteller einfach auf einen anderen Chip umgesetzt hat. Von außen sieht es alles noch wie Tuya aus, aber du kannst es halt nicht mehr flashen, weil es kein ESP mehr da drin ist, sondern irgend so ein anderer System-on-a-Chip-Gedingsel, wo das ganze Zeug nicht viel funktioniert. Und das ist so das Einzige, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Wenn man keine, in Anführungszeichen, offene Hardware hat, wie Sonoff oder sowas in der Art, dann wird es etwas problematischer, die Dinger zu flashen.
Ja. Wo du jetzt gerade Sonoff sagst, also Sonoff ist auch ein Hersteller, der viele so Geräte mit dieser ganzen Tuya-Software anbietet. Mhm. Interessanterweise haben die oft auch, also erlauben die es einem, da, sagen wir mal, einen, wie nennt man sowas, USB to TTL Converter.
So ein seriellen Bus, der ist schon.
Genau, so einen seriellen Flasher anzuschließen, über den man das Zeug dann halt auch, sag mal, ohne Wi-Fi flashen kann. Oft muss man da irgendwelche Kabel zu anlöten oder so, aber es geht halt theoretisch
nicht,
und.
Oft bei Sonoff nicht. Also das ist halt der Unterschied. Oft kannst du irgendwelche Software kaufen. Also alle Dinge, die du mit Tuya Convert flashen kannst über WLAN, kannst du auch theoretisch aufmachen und die Lötpunkte daran machen. Bei Sonoff ist das Coole, die haben keine Lötpunkte, wo du einfach ranlöten musst. Die haben teilweise wirklich die, ich kenne mich ja absolut nicht mit Elektronik aus, aber die Löcher, wo du einfach dann den Metallstift reinstecken kannst.
Man hat es ist nicht wirklich ein Sockel, aber man hat irgendwelche Löcher, wo man Pins reinstecken kann und die dann hast du eine elektrische Verbindung.
Und es ist auch nicht irgendwie völlig zugeklebt, sondern die ganzen Sonoff-Dinge, die sind eigentlich für so Leute gemacht, die auch da gern mal Technik etwas affiner sind.
Genau.
Und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Tuya verwenden im Normalfall oder ob die ihr eigenes Zeug verwenden. Aber sie sind auf jeden Fall wesentlich in dieser Maker-Community wesentlich freundlicher angesehen. Unter anderem. Ja, und du hast gerade einen zweiten Link gepostet, die Shelly. Das ist auch ähnliches Prinzip, so Hardware, die verkauft wird, aber die etwas offener ist als andere Hardware.
Genau.
Und die ja, standardmäßig auch dann MQTT machen und Zeug, was ganz cool ist.
Ja, und die bieten dir auch ein offenes Webinterface an, wo du auch einfach über das Webinterface alternative Firmware flashen kannst und solche Sachen. Ist ganz nett. Also die bieten einem, ich glaube, die haben auch so Lichtschalter und irgendwelche Wi-Fi-Steckdosen. Mhm. Ich glaube, wofür die ganz bekannt sind, sind solche kleinen, wie nennt man denn diese Nupsi, sowas wie dieser Shelly One.
Ja, keine Ahnung, ob die einen Namen haben, aber die Dinge, die man hinter einen existierenden Lichtschalter reinfrickeln kann.
Ja, also was diese Dinger machen ist, man hängt die zwischen den Lichtschalter und den Stromkabeln, die aus der Wand kommen. Mhm. Und es macht, ich beschreibe das jetzt einfach mal in den einfachen Worten, weil ich mir das Fachvokabular dazu fällt. Die Dinger machen damit, dass man zum Beispiel Lampen an- und ausmachen kann über irgendwelche Smart-Home-Geschichten, über irgendwelche Apps, über Wi-Fi, über Home Assistant, was auch immer. Aber die merken quasi auch, wenn man den Lichtschalter, der dahinter hängt, an- und ausmacht, und dann kann man die Lampen halt auch immer noch über den Lichtschalter schalten. Genau. Das ist eine Beschreibung, die irgendwie passt.
Klingt so vom Prinzip her ganz richtig. Also statt dass der Strom, das dicke Stromkabel mit den, keine Ahnung, hier ist es 110 Volt, da bitzelt's nicht so. In Deutschland ist es dann über 200, das ist dann eher unschön. Aber statt dass man dann quasi den Lichtschalter benutzt, um diesen Strom an- und auszumachen, ist der Lichtschalter quasi, wird der nur in dieses Shelly-Device zum Beispiel reingetan, und durch den Lichtschalter geht dann kein Strom, sondern der wird einfach nur als externes Relais angesehen. Da machen die dann halt irgendwie 5 Volt wahrscheinlich drauf oder sowas, oder 3 Volt. Und du machst den Lichtschalter dann quasi an und aus, und er merkt dann halt, der Shelly, da hat jemand den 3-Volt-Schalter an und aus gemacht. Dann mache ich jetzt auch mal die vollen 110 oder 200 sonst was Volt an und aus. Also das ist dann quasi, der macht deinen Lichtschalter quasi, nimmt ihn vom Strom weg, aber benutzt ihn noch als Input. Sozusagen.
Genau.
Das ist ganz cool, wenn man noch Platz hat dahinter im Schalter.
Genau, ist halt ganz nett, weil man auch einfach für alle Leute, die sonst im Haushalt sind, die es komplett, keine Ahnung, die keine Lust haben, sich jetzt irgendwie ein Handy rauszuholen, um irgendwie ein Licht an- und auszumachen oder sonst irgendwas. Und sag mal, im Zweifelsfall sieht's halt auch netter aus, wenn man halt überall die gleichen Lichtschalter im Haus hat, und manche haben halt noch ein bisschen, ein Smart Device dahinter.
Genau, das ist viele Lichtschalter, die, du kannst dir ja auch Lichtschalter kaufen mit WLAN oder mit Z-Wave oder mit Zigbee, aber die sehen, 90% sehen einfach super nach, keine Ahnung, Elektrokrebs aus. Also da sind irgendwelche blauen LEDs und irgendwelche Schiebedingens, und das ist alles doof. Und mit diesen Shellys, oder jetzt gibt's auch von Sonoff sowas in der Art, da kannst du das Ding halt einfach an- und ausmachen. Du kannst nicht dimmen, das ist so die eine Geschichte. Ich glaube, Shelly hat einen, mit dem man dimmen kann. Aber standardmäßig machen die nur Strom an- und aus. Aber zumindest kannst du das quasi den auf Englisch heißt es Retrofit, also die Resto, nee, keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, wie
ja, geben wir auf. Wir sprechen Deutsch, aber gar nicht so gut eigentlich mehr. Auf jeden Fall kann man die dann verwenden. Und das ist so, was Wi-Fi angeht, noch eines der cooleren außerhalb von diesem Tuya. Auf den meisten Shellys und Sonoff kannst du natürlich auch dann deine alternative Firmware flashen, aber selbst standardmäßig sind die schon recht offen. Und ich glaube, hattest du nicht auch eine Steckdose, die auch standardmäßig lokal irgendwie angesprochen werden konnte? TP-Link oder sowas?
Genau, ich habe diese TP-Link. So
als letztes vielleicht das WLAN.
Genau, ich habe da drei von, die funktionieren auch lokal über irgendwie Local Polling. Um deren App benutzen zu können, muss man dann irgendwie doch den Internetzugriff geben. Was jetzt nicht so geil ist, die sind ganz okay. Also das Nette ist, da gibt es eine gute Integration in Home Assistant, wenn man nicht gerade so ein komisches Netzwerk-Setup fährt, wie ich mit hier mehreren WLANs und sonst was, dann werden die auch automatisch in Home Assistant erkannt. Mhm. Und Ja, also ich habe die eine Steckdose, wie schon gesagt, die habe ich seit über 4 Jahren und dann habe ich noch 2 andere von der Sorte und die funktionieren eigentlich relativ gut. So,
das ist so, wenn man gar nicht frickeln will, aber immer noch irgendwie lokal etwas Kontrolle haben, dass das nicht alles eine Sekunde dauert, bis das ins Internet geht und wieder zurückkommt. Das ist dann auch ganz cool.
Ja. Und die Latenz ist eigentlich relativ in Ordnung. Ich habe jetzt noch nicht getestet, wie die Integration und alles funktioniert. Sollte man den mal über Firewall regeln oder so das Internet wegnehmen. Ich glaube, die funktionieren auch immer noch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, den Router ausmache oder so. Ich meine, offensichtlich, sie brauchen immer noch Wi-Fi. Aber so im Großen und Ganzen ist halt eine ganz nette Lösung, weil man muss nicht erst, oh ja, jetzt brauche ich einen Linux-Laptop oder jetzt brauche ich irgendwie einen Raspberry Pi mit Wi-Fi drin, damit ich irgendwie Tuya-Convert flashen kann oder so, sondern es ist halt einfach mal ein Gerät, das kann man kaufen, da ist dann auch noch die Garantie mit drauf. Und die bieten halt einfach eine lokale API an, die halt andere Home-Automation-Geschichten benutzen können.
Ja, was ziemlich cool ist. Ja. Nachteil ist halt bei den Dingen immer, du musst dir im Normalfall immer diese irgendeine blöde App installieren und dann musst du dir einen Account machen wahrscheinlich und dann musst du, nur um das initiale WLAN-Zeug mal aufzusetzen und danach muss es wahrscheinlich nie wieder, aber es ist halt ein Account mehr und ich glaube, das ist jetzt auch so eine ganz gute Überleitung vom Wi-Fi in zum Beispiel Z-Wave oder Zigbee, wo im Normalfall die ganze Geschichte etwas mehr spezifiziert ist, aber das bedeutet auch, die Dinge arbeiten im Normalfall auch ein bisschen besser zusammen. Weil Wi-Fi ist halt, kriegst du halt eine IP und kannst dir machen, was du willst. Z-Wave und Zigbee, das ist dann so eine Geschichte, da gibt's dann schon so ein Verständnis hier, das ist eine Lampe und die Lampe kann an- und ausmachen und das ist im Protokoll schon irgendwie so grob mit drin, diese Möglichkeiten. Und wir haben einfach Z-Wave grundlos als erstes genommen. Z-Wave hatte, glaub von uns beiden, hat es nur ich gehabt, ne? Du hattest kein Z-Wave bisher?
Ja. Ich habe mir tatsächlich vor ein paar Tagen mal ein bisschen genauer solche, wie nennt man denn das, smarte Schlösser angeguckt.
Smart Locks, ja, keine Ahnung.
Smart Locks.
Türschloss, ja.
Ein Türschloss, was man irgendwie über Dinge konfigurieren, kontrollieren kann. Interessanterweise sind die meisten dieser Geräte, die so ein bisschen höherpreisig sind oder sagen wir mal, die jetzt von renommierten Schlossherstellern auch kommen, wenn man irgendwas will, dann haben die entweder so ein proprietäres Wi-Fi-Gebimsel oder sie haben Z-Wave und in der Hinsicht wäre es ganz interessant gewesen, da auch Z-Wave einzusetzen. Ich habe es noch nicht benutzt. Das Einzige, was ich jetzt so bei meiner Recherche rausgefunden habe, ist, dass Z-Wave-Geräte sehr viel teurer zu sein scheinen als Zigbee-Geräte.
Ja, genau. Das war so.
Genau, ja.
Es kommt drauf an. Also ich hatte am Anfang habe ich recht viel Z-Wave gemacht, weil ich habe mir beides durchgelesen, Z-Wave und Zigbee. Also ganz am Anfang hatte ich ja Zigbee, die Philips Hue-Geschichten, hatte ich immer so ein bisschen Netzwerkprobleme. Zigbee wird nur glücklich, wenn du super viel Zigbee hast und viele Steckdosen, die das Ganze, und dann vernetzen die sich alle miteinander. Und das Blöde ist, dass Zigbee dummerweise auch auf 2,4 Gigahertz läuft. Also im Zweifel klatscht es dann, kannst du deinen Zigbee-Kanal meist einfach nicht ändern. Die nehmen einfach, keine Ahnung, 11 oder sowas in der Art, was die 2,4 Gigahertz Channels angeht. Und dann klatscht er halt mit deinem, nicht nur mit deinem WLAN zusammen, sondern der klatscht dann auch mit USB 3 zusammen. Also wenn du den Zigbee-Stick zu nah am USB 3-Hub hast, dann kann es passieren, dass du da irgendwelche Probleme siehst. Du kannst generell, kann es passieren, dass wenn der halt irgendwas anderes mit 2,4 Gigahertz, so ein Haustelefon oder irgend sowas dazwischen ist, dass der dann da Probleme hat. Und deswegen habe ich am Anfang einfach gedacht, gut, dann machen wir jetzt Z-Wave. Es gab einige billige, also ich hatte ja dieses Samsung SmartThings, habe ich gedacht, ja geil, kann ja beides. Habe ich mir ein paar Lampen gekauft, die Z-Wave waren und war eigentlich auch ganz gut, so vom Prinzip her. Ich habe das dann irgendwann mit Home Assistant integriert, da habe ich so einen USB-Stick, diesen HUS BZB, Go Control, was weiß ich was, haben wir auch verlinkt. Der konnte auch Z-Wave. Habe ich gedacht, naja geil, dann mache ich einfach Z-Wave ein bisschen weiter. Und das war eigentlich ganz gut. Man konnte das Netzwerk immer recht einfach joinen. Also der hat immer so zwei Modi, Inclusion und Exclusion. Also du kannst dann quasi sagen, wenn du ein Gerät aus deinem Netzwerk raushaben willst, dann sagst du halt hier Exclusion Mode an und im Normalfall machst du einfach die Birne oder was auch immer achtmal an und aus. Oft reicht auch schon 3-4 Mal, je nach Hardware. Und dann versteht die, ach ja, ich gehe jetzt in meinen Pairing-Modus. Und wenn du es im Exclusion hast, dann sagt er halt, okay, gut, dann verlasse ich das Netzwerk jetzt. Und wenn du Inclusion an hast, dann sagt er, ah gut, jetzt gehe ich dann halt, join ich halt dieses Netzwerk und verbinde mich mit allen Geräten. Und das hat eigentlich immer recht gut funktioniert. Z-Wave ist auch so, da gibt's nur einen Standard. Also gut, gibt's jetzt Z-Wave und Z-Wave Plus, aber prinzipiell können alle Z-Wave-Geräte mit allen anderen Z-Wave-Geräten reden. Und du kannst das Netzwerk, wenn du sagst, ach, ich habe jetzt hier alle meine Lampen ins andere Zimmer getan, kannst du sagen, bitte heal doch mal das Netzwerk. Und dann haben die Möglichkeit quasi zu schauen, welche anderen Geräte denn jetzt um sie rum sind und sich dann noch zu verbinden. Und der einzige Nachteil ist, dass das schweineteuer ist. Also Lampen gingen noch, aber sobald du Temperatursensoren oder irgendwelches anderes Zeug, das kostet, weil das halt von dieser Z-Wave Alliance quasi gemacht wurde. Ich glaube, das hat sich jetzt vor ein paar Monaten auch geändert, aber es ist im Prinzip alles noch dasselbe. Muss diese Z-Wave Alliance das halt approven und macht da auch irgendwelche Tests, um festzustellen, dass die Geräte miteinander können. Und das treibt einfach die Kosten hoch. Da gibt es weniger Hersteller und das Zeug, das es gibt, ist teurer. Das Gute ist, die sind auf 800 oder 900 MHz. Gibt es leider auch einen Unterschied zwischen USA und Europa. Je nachdem hast du dann wieder eine andere Frequenz, was ein bisschen nervig ist. Aber das habe ich am Anfang recht viel gemacht. Aber ich hatte super Probleme, Türsensoren zu finden. Ich hatte super Probleme, Temperatursensoren zu finden, die sowohl klein als auch billig sind. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, fuck it, wo ich jetzt eh schon anderes Zeug da hinzufügen muss, dann mache ich jetzt einfach mal Zigbee und schau mal, ob ich das irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen besser zusammenkriegen kann. Aber Z-Wave hatte ich Steckdosen, Lichtschalter, Birnen, hat eigentlich immer ganz gut funktioniert und selbst wenn es irgendwie, die haben sich schnell wieder miteinander connected, aber teurer, blöderweise alles.
Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber ich habe irgendwie noch im Hinterkopf, dass Z-Wave, dass es da, glaube ich, eine Firma gab, die diese ganzen Z-Wave-Chips hergestellt hat und dass es deswegen so teuer ist.
Genau, die Z-Wave Alliance, was weiß ich was.
Ja.
Also ja. Die stellen auch das Zeug alles her.
Ja.
Ist so, ja. Schade eigentlich, weil vom Prinzip her ist die Frequenz recht gut. Niedrige Frequenz, dann trägt sich's auch ein bisschen weiter angenehm. Ja,
bedeutet auch, geht besser durch Wände und so, wenn die Frequenz ein bisschen niedriger ist.
Richtig, aber ist dann halt so eine Geschichte, wo es, ja, gibt's halt nicht so viel und was es gibt, ist ein bisschen teurer im Zweifel.
Ja. Ja, also was ich jetzt auch gehört habe, das ist jetzt auch nur so Hörensagen, was ich von irgendwelchen YouTube-Kanälen aus Europa gehört habe. Es scheint relativ viele so Controller für so zentral, also für so Heizkörper zum Beispiel, was man so in Deutschland hat, so ein Heizkörper, wo dann so weißes Wasser durchfließt.
Heißt bei uns, ja.
Ja, genau. So viele solcher Geräte oder viele, also es gibt viele Thermostate, die man an solche Heizkörper ranmachen kann, die über Zigbee, Z-Wave, sorry, angesteuert werden.
Mhm.
Es scheint dann auch so eine Sache zu sein, wenn man jetzt in Europa lebt, ist es vielleicht auch eine Sache, wo man vielleicht dran denken könnte. Auch ein Disclaimer, den wir vielleicht schon am Anfang hätten bringen können. Wir beschreiben das Ganze natürlich jetzt aus der Sicht von jemandem, der auf dem nordamerikanischen Kontinent lebt und dementsprechend kann es dann auch sein, dass da manche Standards und Geräte, Verfügbarkeit und sonst was ein bisschen anders aussieht. Also ich würde sagen, das Krasseste ist am ehesten vielleicht die Heizung.
Ja.
Weil die Art und Weise, wie in Nordamerika Heizungen funktionieren, schon grundlegend anders ist, als ich das bis jetzt aus Europa kenne.
Ja, aber vom Prinzip her schon.
Ja.
Und ja. Also auch die ganze Stromgeschichte ist im Normalfall anders. Die Funkgeschichten sind ein bisschen anders. Aber ich glaube, 90% von dem, was wir sagen, kann man auf AliExpress kaufen. Und dann funktioniert das auch.
Genau, und auch viele dieser so, sagen wir mal, Smart-Lichtschalter und sonst was Geschichten, theoretisch kann das Relais zwischen 110 und, glaube, 240 Volt, können die meisten. Mhm. Also das heißt, da kommt es halt immer nur darauf an, braucht man dann irgendwie Neutral Wire oder braucht man kein Neutral Wire und alle möglichen Geschichten. Ich glaube, da muss man sich dann halt so ein bisschen informieren, je nachdem.
Ja. Und weder, in was vom Land noch, wir kennen uns da aus, wir spielen ja nur viel mit rum. Also
genau. Wir haben ja keine Ahnung, von was wir reden.
Deswegen sind wir auch in die USA gezogen, weil es mit 110 Volt einfach nur halb so hart wehtut.
Das behauptest du. Ich mache trotzdem immer die Sicherung raus, wenn ich irgendwas mache.
Ja, ist wahrscheinlich eine gute Idee. Auf jeden Fall Z-Wave, das war es eigentlich, was ich zu Z-Wave zu sagen habe. Ich habe es mit Home Assistant nativ, mit Open Z-Wave gemacht. Sonst habe ich da, wenn es billiger wäre, würde ich es wahrscheinlich mehr benutzen, aber ist nicht billiger. Und es gab irgendwann mal Z-Wave und Z-Wave Plus, wo sie dann gesagt haben, ach, das alte Z-Wave ist langsam und wie die da irgendwie die Signale übertragen, da ist ein bisschen Latenz mit drin und Z-Wave Plus macht alles besser. Aber habe ich mich nie so groß mit beschäftigt, weil ich dann irgendwann einfach auf Zigbee umgeschaltet habe. Oder erst dann auf WLAN komplett alles und dann irgendwann mal auf Zigbee. Größtenteils haben wir einfach, ich glaube einfach, weil mir langweilig war. Das WLAN-Zeug ging eigentlich alles, aber Sensoren. Das ist mit WLAN immer so ein Problem, weil WLAN recht batteriehungrig ist. Bedeutet, solange das eine Steckdose oder eine Glühbirne ist oder ein Lichtschalter, gar kein Thema, super geile Sache. Aber wenn du halt irgend so einen kleinen Nupsi haben willst, der dir nur irgendwie Luftfeuchte und Hitze dir entgegenbringt und du willst den batteriegetrieben haben, dann ist WLAN nicht so das Beste. Zigbee hingegen ist ganz okay.
Ich glaube, trifft auch auf Z-Wave zu, mit dem Stromverbrauch und so weiter. Mhm. Nur mit halt dem Unterschied, dass sowohl die Sticks, die man so braucht, um Z-Wave zu sprechen, um die irgendwie wo einzubinden, als auch die Geräte sehr viel teurer sind. Mhm. Ist übrigens auch ein guter Dings. Ich habe vor ein paar Tagen ein YouTube-Video gesehen, wo einer mal den Stromverbrauch von irgendwelchen Smart Lights und sonst irgendwas gemessen hat. Mhm. Ist natürlich auch ein Punkt, wenn man irgendwelche Wi-Fi-Birnen und so weiter hat, die dann halt ständig mit dem WLAN in Verbindung stehen müssen. Die verbrauchen dann halt auch im Standby, wenn das Licht aus ist, Strom. Und das könnten teilweise bis 1,5-2 Watt sein. Ist jetzt nicht super viel. Nee, aber über so ein Jahr gerechnet kann man da theoretisch auch ein paar Lampen die ganze Zeit brennen lassen, wenn man nur genug Lampen im Haus hat. Also es ist auch so eine Sache, wo Z-Wave und Zigbee, die verbrauchen dann halt vielleicht teilweise mal so ein Watt weniger. Also die haben dann vielleicht so ein halbes Watt oder sowas, was sie an Standby-Verbrauch haben im Vergleich zu irgendwie 1,5 oder 2 Watt für irgendwelche Wi-Fi-Geräte.
Ja, man muss sagen, aber man kann gerade selbst mit dem ESP Home und so, du kannst einen ganzen Haufen so Energiesparoptionen einstellen. Die sind standardmäßig nicht wirklich aggressiv eingestellt. Aber sobald du das anmachst, dann ist es halt komisch, weil dann fällt er dir aus dem Router raus oder der braucht dann teilweise einfach 4 Sekunden, bis er dann wirklich wieder aufwacht und ganz ist also nicht wirklich was ich wirklich machen will. Also ich sag dann gut, dann verbrauche ich halt lieber irgendwie 1 Watt mehr an all diesen 20 Birnen, die ich habe und die 20 Watt sind dann auch grob wahrscheinlich irgendwie kein Dollar pro Monat.
Ja, und ich muss halt auch sagen, bei mir ist dann halt so der Trade-off. Ich habe zum Beispiel, ich habe noch einen deutschen Fernseher und der deutsche Fernseher, der hängt an so einem Transformator dran, der das Ganze dann irgendwie auf 110 Volt auf 230 Volt hochtransformiert, damit der Fernseher noch tut. Und ich habe das auch mal gemessen. Das sind, glaube ich, was das, also das ganze Setup mit Soundbar und sonst was verbraucht, glaube ich, so 20, 22, 23 Watt im Standby. Oh. Daher, also ich glaube, das sind irgendwie
durch den Transformator halt.
Genau, durch den Transformator, durch andere Geräte, die dann noch an der Steckdose hängen. Dadurch ist es für mich einfach ein relativer No-Brainer, da eine Steckdose hinzumachen, die ich einfach komplett ausmachen kann. Und dann nehme ich halt lieber den Stromverbrauch des Wi-Fi-Chips in Kauf, statt dass ich halt da nochmal Ja.
Was eine Sache, ich weiß, wir haben jetzt schon quasi, sind wir schon fast bei Zigbee. Eine Sache, die bei mir immer ein bisschen bei diesem WLAN komisch war, ist, dass du weißt nie genau, was der Hardwarehersteller da eigentlich macht. Und ja. Das ist so ein bisschen die Gefahr zum Beispiel, dass du Birnen hast, wo du eine Kaltweiß-LED und eine Warmweiß-LED hast und eventuell noch RGB irgendwie LEDs dazu. Und du weißt halt nie, ob du, wenn du jetzt sagst, hier, wir machen mal die rote LED an, ob der Hersteller standardmäßig die rote LED anmacht, aber auch noch 20% der Warmweiß-LED, oder ob der nur reines Rot anmacht. Und es besteht halt die Gefahr, dass du dem Chip sagen kannst, ja, mach doch einfach mal alle LEDs an, Kaltweiß, Warmweiß und Rot und Grün und Blau und alle auf 100%. Und dass das Ding einfach, ich sag mal, wesentlich wärmer wird, als der Hersteller das jemals vorhergesehen hat, ist ein bisschen ein Nischenproblem, da du im Normalfall halt wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn du nur kalt und Warmweiß hast, dann ist das nicht so kompliziert. Aber da hatte ich schon Probleme, wo ich mir gedacht habe, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dieses Kalt- und Warmweiß mit anmachen soll oder einfach nur die farbigen LEDs anmachen, weil die Farbmischung sieht schon anders aus, aber die Birne wird auch ein bisschen zu warm. Also das war immer so, man frickelt halt schon so ein bisschen für manche dieser Dinge. So, Steckdose an, aus ist ein bisschen einfacher, weil die ist halt ein Relais und das machst du an oder aus. Aber man kann schon mehr konfigurieren, selbst wenn man es vielleicht nicht sollte.
Ja, also für mich ist da halt immer auch der Zeitfaktor ein Ding. Mir ist es schon oft passiert, dass ich zum Beispiel mir Geräte gekauft habe. Nehmen wir mal zum Beispiel meine auch mittlerweile auf ESP Home geflashten Steckdosen. Die habe ich mir irgendwie, ich glaube, 2-2,5 Monate, bevor ich sie tatsächlich in Betrieb genommen habe, gekauft, und dann lagen die eine ganze Weile im Schrank, weil ich zu faul war, sie zu flashen. Während ich bei diesen TP-Link-Geschichten, die ich mir dann irgendwann gekauft habe, die habe ich halt ausgepackt und ich wusste, wie es funktioniert, und es ist jedes Mal ein Riesenschmerz, die ins Wi-Fi zu bringen, weil da muss man das Gerät wieder resetten, dann findet er das Wi-Fi beim ersten Versuch nicht und so weiter. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann funktioniert's halt. Mhm. Und ich wusste halt, okay, das ist jetzt, ich muss da jetzt irgendwie 5 Minuten Zeit in Anspruch nehmen, um dieses Gerät zu installieren und ins WLAN zu bringen und so weiter. Und dann tut's halt, während dann halt die andere Geschichte ist, okay, ich muss jetzt da eine YAML-Datei mit Konfiguration zusammenschreiben. Ich muss das Ganze dann erstmal kompilieren. Dann muss ich irgendwie Tuya-Convert zum Laufen bringen und so weiter. Also für mich ist da die Hürde, diese ganzen Geräte in Betrieb zu nehmen, einfach viel höher. Und ich glaube, das ist halt auch so die Stärke von sowas wie Z-Wave oder, jetzt können wir auch drüber reden, Zigbee zum Beispiel.
Yes. Genau, ja, nee, auf jeden Fall. Es ist ein Standard. Das Gute an Z-Wave und Zigbee ist auch, dass die keine Internetkonnektivität haben. Also das Protokoll kannst du nicht routen. Deine Birne kann nicht irgendwelche Daten zurück an keine Ahnung was schicken. Und deine Steckdosen und Birnen, die du von irgendeinem China-Hersteller bekommst, da kannst du halt von ausgehen, dass die nicht nur irgendwie, keine Ahnung, den NTP-Server anfragen, sondern die schicken halt auch irgendwas zurück, dass sie dann sagen, hallo, Birne 12 hier, Firmware-Version 3, ich bin jetzt hier an, danke. Und ich weiß gar nicht, ob diese Firmen auch damit Geld machen, dass sie dann sagen, hey Leute, wir können euch sagen, wann Leute wie viel Strom verbrauchen oder sonst was. Und ob sie die Daten verkaufen. Bei Zigbee und Z-Wave ist das halt grob gar kein Problem, weil du brauchst keine App, weil das ist ein offener Standard. Da musst du quasi dein Hub, den du dann benötigst, der hat dann halt vielleicht eine App. Aber dein einzelnes Gerät, von welchem Hersteller auch immer, hat keine zusätzliche Software. Die haben nur eine Firmware auf sich drauf und das funktioniert dann recht gut im Normalfall. Da ist Zigbee, muss ich sagen, ein bisschen problematischer. Z-Wave ist halt, habe ich noch nie Probleme gehabt. Das hat alles immer gepaart. Zigbee gibt's ja erstmal so die Unterscheidung zwischen 3 verschiedenen Klassen, was so Zigbee-Geräte generell sein können. Da gibt's den Controller, da gibt's den Router und dann gibt's so diese Leaf Nodes, also die nur doof rumsitzen und nichts weiterleiten wollen. Das ist so vom Prinzip her schon mal anders wie zum Beispiel WLAN, wo halt alle nur Clients sind.
Genau. Ja, ich würde sagen, das, was du gerade schon gesagt hast, dass man da irgendwelche Hubs hat, also das kann jetzt zum Beispiel auch so ein SmartThings-Hub sein, der dann Zigbee eingebaut hat, oder dann gibt's halt auch so eine Home-Automation-Plattform, die nennt sich Habitat, die, ich glaube, wenn man da sich die Hardware kauft, da ist in dem Hub auch gleich ein Zigbee Controller mit drin. Dann, ich glaube, die bisschen größeren, teureren Amazon Echos haben teilweise auch Zigbee mit drin. Genau. Kann man da Sachen anbinden und halt auch so, wie du das jetzt machst, mit so einem Stick, den man dann irgendwie in Home Assistant reinfrickelt. Also das ist mehr oder weniger, der Controller ist quasi das Gerät, was den allen anderen sagt, was sie tun oder lassen sollen, oder was halt Informationen quasi einsammelt von irgendwelchen Sensoren oder was auch immer. Mhm. Ich würde sagen, Router. Ich kenne das nur, dass Router eigentlich immer am normalen, also am Stromnetz hängen, dass die nicht batteriebetrieben sind.
Genau. Also muss jetzt nicht sein, aber so praktischerweise willst du, Routen kostet Strom, weil du halt irgendwie permanent von irgendwelchen anderen Leuten, die zu weit vom Controller weg sind, die Signale entgegennimmst und weiterleitest, musst dann halt deine Routing-Tables dann noch irgendwie managen und so Zeug. Da macht es schon Sinn, dass die Dinger halt anständig Strom haben und auch mal ein bisschen stärker senden können, ja, und besser empfangen und alles Mögliche.
Ja. Und na, so wie ich das verstanden habe, ist halt auch die Idee, man hat jetzt ein größeres Haus oder man hat hier, wie bei uns jetzt im neuen Haus, mehrere Stockwerke und einfach nur davon auszugehen, dass man irgendeine zentrale Kontrollinstanz hat, die dann quasi Funk Kontakt mit allen Geräten im Haus hat, kann man halt auch nicht garantieren.
Genau, das bei WLAN, deswegen hatte ich WLAN am Anfang, da kann ich das garantieren, weil ich habe keinen Bock, dass ich irgendwo im Haus kein WLAN habe. Also das, da kannst du davon ausgehen, dass da überall 100 Megabit aufwärts sind, einfach nur, weil ich, keine Ahnung,
weil's geht.
Weil ich komisch drauf bin und weil es geht. Und bei Zigbee ist halt das Problem, ja, das hast du dann vielleicht auch in der Garage mal irgendwo einen Temperatursensor. Und deswegen gibt's da diese, auch bei Z-Wave, dieses Mesh-Netzwerk, wo sie sich halt alle untereinander auch irgendwie verbinden. Und wenn einer mal stirbt, dann geht es immer noch über die anderen. Und da ist dann dieses Routing ganz, ganz hilfreich. Und die Leaf Nodes sind dann halt, ich sag mal, das, was übrig bleibt, die batteriebetriebene, oder manche Glühbirnen haben einfach keinen Bock zu routen, weil sie irgendwie billig sind.
Ja, also ich glaube, das sind vor allem, ich habe da einen Hersteller im Kopf und das ist Zenglet.
Ja, Zenglet,
oder wie auch immer man das ausspricht. Naja, hat aber halt auch den Vorteil, dass diese Glühbirnen garantiert einem nicht das Mesh kaputt machen, weil sie gar nicht versuchen, Sachen weiterzuleiten. Genau. Also ich habe das schon, ich habe das selber nicht ausprobiert, weil wie gesagt, alles, was ich mit Zigbee hab, ist bei mir in den den Zigbee Version 2 Hub integriert. Nicht Zigbee, Philips Hue. Philips Hue Version 2. Und das ist einfach, der hat eine lokale API und da redet halt Home Assistant damit. So passiert das momentan bei mir. Ich habe jetzt auch Pläne, nochmal weiter irgendwie andere Zigbee-Geräte hier irgendwo im Haus zu verteilen und da mal mit rumzuspielen. Ich werde aber wahrscheinlich mein Philips Hue Mesh behalten, weil ich auch schon von auf vielen, keine Ahnung, ich habe in diesem Internet schon viel gehört, dass diese Philips Hue-Birnen nicht genug Buffer oder sowas haben und dann teilweise einfach Nachrichten droppen und dann andere Geräte, die sich eigentlich darauf verlassen, dass da Daten oder Pakete weitergeleitet werden, dass die irgendwann offline gehen und so.
Da gibt's viele Sensoren.
Wie sieht das bei dir da aus?
Ja, da gibt's, also ich habe, was habe ich denn? Ich habe jetzt mit diesem neuen Haus habe ich einfach einen ganzen Haufen Zigbee gemacht. Einfach weil ich hatte ein paar alte Zigbee-Birnen, so alte Philips Hue, da habe ich irgendwann mal die ganz normalen weißen, warmweißen Birnen irgendwo auf eBay refurbished gekauft. Da habe ich gedacht, ah ja, super, die passen hier ins Büro. Habe ich halt mal wieder so ein Zigbee-Netz aufgebaut und habe dann jetzt, die gibt's hier super billig, Home Depot gab's hier irgendwie für $3 die LED, die anständig aussieht und dimmbar ist und alles. Also die nicht dimmbar am Schalter, sondern dimmbar selber, so logisch selber sich dimmt.
Genau.
Da habe ich jetzt einen ganzen Haufen Zigbee-Sachen und ich habe einen ganzen Haufen Zigbee-Temperatursensoren und die verschiedenste Hersteller von den Birnen. Und da gibt es ein Problem mit Zigbee, dass Zigbee ist irgendwo so halbwegs zwischen Z-Wave, was ein sehr, sehr stark definierter Standard ist, und Wi-Fi, was irgendwie, hier hast du einen Socket, kannst du damit machen, was du willst, ist. Zigbee hat Profile, ähnlich wie Bluetooth Profile hat. Also Zigbee ist so der Kommunikationskanal, aber dann kannst du da irgendwelche beliebigen Sachen draufsetzen. Und da gibt es zum Beispiel Zigbee Lightlink, was Hue spricht, soweit ich mich erinnern kann. Und dann gibt es Zigbee Home Automation als Standard. Und die sind also beide im selben Zigbee-Netzwerk, aber sprechen halt eine andere Sprache, in Anführungszeichen. Und die Philips Hue-Birnen sind dann meist klug genug, auf dieses Zigbee Home Automation zurückzufallen, wenn du die in ein entsprechendes Netz einbindest. Aber das testen die halt wahrscheinlich auch nur so mäßig. Oder sagen halt, ja, das geht schon so, aber ist nicht supported. Sorry, Leute. Und das, bei mir ist es kein Problem, weil ich einfach jede Menge Zigbee-Sachen habe und alles sich mit 38 anderen Sachen verbindet. Es gibt einige Probleme, wo ich sehe, meine Temperatursensoren zum Beispiel, die Xiaomi Billigsensoren, die ich da habe, die verbinden sich teilweise nur mit einem anderen Gerät. Und wenn das eine andere Gerät jetzt diese Philips-Birne wäre, würde wahrscheinlich nicht so super gut gehen. Ist auch wahrscheinlich ein Problem, wenn ich irgendwie die Birne an der am Wandschalter ausmache und auf einmal vier Birnen wegfallen. Dann kann es natürlich passieren, dass der Temperatursensor auf einmal irgendwie für, keine Ahnung, 2 Minuten weg ist, bis der sich irgendwas Neues sucht. Und es ist ein bisschen nervig bei Zigbee auch. Du kannst Zigbee nicht sagen, bitte Netzwerk, so wie bei Z-Wave, kannst du sagen, hier Auto-Heal-Network oder bitte verbindet euch alle mal neu. Gibt's bei Zigbee nicht. Teilweise gibt's einfach Geräte bei Zigbee, die fügst du ins Netzwerk hinzu und das erste Gerät, das die sehen, versuchen die krampfhaft drauf zu bleiben. Und erst wenn die das erste Gerät irgendwie seit, keine Ahnung, 12 Stunden nicht mehr gesehen haben, versuchen die vielleicht mal, sich ein anderes Gerät auszusuchen. Aber ist ein bisschen komplizierter. In der Praxis, wenn du genug Geräte hast, funktioniert es problemlos bei mir. Also ich kann jede Birne ausmachen und alle anderen funktionieren noch. Ich habe alles, was es gibt, schon an Zigbee-Controllern genommen. Also du hast ja den Philips Hue Hub, den du da quasi benutzt gerade größtenteils. Ich habe angefangen mit diesem Hus BZB1 USB-Stick, der erstaunlich gut funktioniert eigentlich. Der kann Z-Wave und Zigbee. Das ist auch der, den ich aktuell verwende. Ich habe zwischendrin mal diesen von Foscon, diese deutsche Firma, einen Conbee USB-Stick benutzt. Der ist war damals besser, weil sie halt all diese verschiedenen Protokolle und jeder implementiert es ein bisschen komisch und dieses eine Ding, keine Ahnung, hat wenig RAM, also dem kannst du nicht so ein großes Paket schicken. Diese ganzen Quirks werden sie normalerweise genannt, also Q-U-I-R-K-S, diese Eigenheiten von diesen Geräten, die haben die recht gut rausbekommen und implementiert, dass du halt auch die ganzen Billig-China-Sensoren damals da einbinden konntest. Oder auch die IKEA-Birnen und die Hue-Birnen und alles funktioniert eigentlich ganz gut. Das haben die alles in Software gemacht. War ganz nett. Ich habe auch mal irgendwann dieses Zigbee 2MQTT-Projekt benutzt. Das ist also auch einen Controller, einen sehr billigen, also wirklich $4 oder so, Texas Instruments Stick mit Zigbee. Er hat eine beschissene Antenne, also hat auch eine scheiß Reichweite. Aber wenn du irgendwie ein paar gute Router in der Nähe von dem Stick hast, geht's eigentlich. Und das war halt komplett Open Source mit irgendeiner Software, die dir auf diesen Stick flash und dann konntest du quasi komplett offen alles über MQTT machen. Und die hatten auch recht viel Support. Und was ich jetzt aktuell habe, ist tatsächlich wieder diesen ersten Hus BZB-Stick und die native ZHA-Integration von Home Assistant. Die benutzen, glaube ich, Bellows heißt es, glaube ich, das Backend. Also das Zigbee-Backend ist irgendwie so eine Python-Library, wo dann alle quasi jede Eigenheit von irgendwelchen Geräten in dieses Bellows reinklatschen. Das benutzt ZHA dann. Und aktuell hatte ich wirklich keinerlei Probleme, irgendwelche Sensoren oder Glühbirnen, die irgendwie vor 2 Jahren noch Probleme gemacht haben, die konnte ich alle problemlos pairen. Funktioniert alles wunderbar. Und ich bin eigentlich ziemlich happy gerade mit diesem USB-ZB, USB-Stick, der wird, glaube ich, auch gar nicht mehr hergestellt, aber funktioniert gut, und diesen ZHA.
Ich hab man jetzt kann auch ja noch kaufen, aber der ist relativ teuer. Ich habe das gesehen, genau. Der kostet irgendwie gerade $50 oder so bei Amazon.
Genau, was es jetzt noch als Neuestes gibt, ich glaube, würde ich jetzt neu anfangen, würde ich wahrscheinlich das machen, ist die Sonoff hat eine Zigbee-Bridge, die kostet irgendwie, keine Ahnung, $15 oder so auf AliExpress.
Hab ich mir bestellt.
Kriegst du auch irgendwo anders schneller. Ja. Und das ist Zigbee 3, was ein bisschen, ich glaube, weitere Reichweite und ein paar andere Sachen hat, ist backwards compatible, und du kannst Tasmoda drauf flashen, und dann ist der quasi, normalerweise haben diese ganzen USB-Sticks hier ein serielles Interface über USB. Dieses Tasmoda-Ding hat einfach ein serielles Interface über den Socket, den du per TCP-IP quasi ansprechen kannst. Bedeutet, da kannst du diesen Sonoff, diese Sonoff-Bridge irgendwo in die Mitte vom Haus hinstellen. Steckst du den Strom ein, der hat WLAN noch mit drauf, und der bucht sich bei dir einfach ins WLAN ein, und dann kannst du damit deine Zigbee-Geräte kontrollieren über Home Assistant. Das ist so das, was ich da gerade mache. Und Zigbee, es gibt halt wirklich alle möglichen Sensoren. Xiaomi ist einer der riesigen chinesischen Hersteller, die super viele Sensoren haben.
Ja. Das ist alles unter diesem Aquara-Markenname dann, oder?
Genau. War das nicht das? Ja, Aquara ist alles mögliche. Hat auch irgendwie ein bisschen Bluetooth-LE mit drin. Aber ja, generell ist es dieses Aquara-Zeug. Viele Generationen, kriegst du alles super billig. Und gerade, also ist so von der Qualität her ist okay. Also der Temperatursensor ist vielleicht irgendwie ein Grad mehr oder weniger. Aber funktioniert schon und ist halt super klein. Knopfzellenbatterien, sieht super schick aus. Und kannst du halt einfach in diese offenen Systeme mit rein klatschen, was ganz gut ist.
Ja, ich glaube, das Einzige, was ich noch zu Zigbee zu sagen habe, ist, ich habe das zumindest bei meinen Philips Hue-Birnen gemerkt, die mögen keine Netzwerkveränderung.
Ja,
also, das ist... Also ich hatte da so ein Use Case, ich habe neben dem, also ich habe zwischen meinem Schreibtisch und dem Bett, habe ich so eine Stehlampe stehen, und was ich da früher gerne gemacht habe, ist, wenn ich am Schreibtisch gearbeitet habe, dann habe ich die Lampe an die Decke gedreht und habe die so schräg die Decke und die Wand anscheinen lassen, damit ich nicht total dunkel bin, wenn ich in irgendwelchen Videocalls bin. Und wenn ich dann abends so vorm Schlafen nochmal irgendwie was gelesen habe, dann habe ich diese Lampe in Richtung Bett gedreht. Und da ist mir aufgefallen, jedes Mal, wenn sich die Position dieser Lampe ändert, gehen teilweise die Birnen in dem Raum unter meinem Schlafzimmer, also im Wohnzimmer, gehen dann teilweise, waren dann teilweise die Birnen für eine Weile nicht mehr erreichbar, oder die haben dann alle 5 Minuten irgendwie ihre Verbindung verloren und waren dann wieder da und dann sind sie wieder weggegangen. Seit ich diese Lampe einfach nicht mehr anfasse und einfach in einer Position lasse, habe ich auch interessanterweise sehr viel weniger Probleme mit...
Und es ist eine ganz normale LED-Lampe oder eine Glühbirne oder so, kein Smart-Ding, ja, kein gar nichts.
Nee, das ist die, das ist diese Philips, das ist so eine Philips Hue hier mit Warmweiß und farbig.
Okay, ja, genau.
Genau. Also was ich meine ist, ja, also diese Lampe, die wird halt, die Hälfte dieser Lampe wird halt durch das Metall von der Stehlampe, das wird halt einfach abgeschirmt.
Satellitenschüssel, aber in Reverse, also der.
Genau. Ja, und wie gesagt, das Netzwerk schien das nicht zu mögen, wenn sich die Position dieser Lampe ändert, vermutlich weil sie dann über bestimmte Links nicht mehr so gut erreichbar war und sich das dann neu konfigurieren musste, und dadurch, dass es dann halt, sagen wir mal, zweimal am Tag passiert ist, dass ich die Lampe in eine andere Position gedreht habe, mochte das Netzwerk irgendwie nicht. Eine andere Sache,
Da hast du zu wenig Geräte wahrscheinlich. Also Zigbee vermutlich. Tatsächlich, wenn du Zigbee machen willst, je mehr, desto mehr.
Ja. Könnte aber allerdings halt auch sein, dass diese Philips Hue-Birnen nicht wirklich dauerhaft sich mit anderen Lampen über mehrere Verbindungen verbinden. Ist es halt auch, das ist so ein Problem bei diesem ganzen Philips Hue-Ökosystem. Das ist cool, wenn es funktioniert, aber wenn es nicht funktioniert, ist es sehr schwer, das Ganze zu debuggen, weil es halt kaum Tools gibt. Es gibt jetzt zumindest, soweit ich weiß, gibt es jetzt kein Debugging-Tool, wo ich einfach mal sagen könnte, hey, lass mir doch mal ein Bild von meiner aktuellen Topologie raus. Ja. Oder Topologie. Und so.
Das gibt es halt für die anderen. Also das gibt es für Conbee, für Zigbee to MQTT, da kannst du wirklich alles Mögliche sind noch ZHA, hat die Integration. Zigbee to MQTT kannst du tatsächlich auch in diesem Debug-Modus laufen, dass du siehst einzelne Pakete, wo er sagt, hey, ich habe hier ein Paket bekommen, aber die Checksumme stimmt nicht. Dann merkst du halt, oh ja, da brauche ich jetzt ein USB-Verlängerungskabel, dass der nicht so nah an meinem USB-3-Port sitzt. Ja. Und auf einmal geht es weg. Ist ein bisschen kreblich, ganz ehrlich. Im Grunde will ich so EM-Abschirmung, will ich mich eigentlich nicht drum kümmern. Lieber eine anständige Antenne irgendwo, die ungestört strahlen kann, aber naja.
Genau. Ist ja okay. Das andere, was ich auch noch bemerkt habe, ist, ich hatte im unteren Stockwerk teilweise auch noch Probleme mit, dass ich halt gesehen habe, manche Birnen sind halt einfach mal nicht erreichbar für eine Weile. Oder sie haben so ein Off, On, On, Off, On, Off alle paar 10 Minuten oder so. Und ich habe dann für den Wi-Fi Access Point im unteren Stockwerk einfach mal den Kanal für das 2,4 Gigahertz WLAN auf, ich glaube, ich habe es auf Kanal 11 hochgestellt und das war vorher auf Kanal 1 und ich habe hier so einen Link mal reingepostet in unsere Shownotes.
Der Metageek-Artikel, ja,
Klassiker. Genau, wo man mal drauf gucken kann, wie welche WLAN-Kanäle mit welchen Zigbee-Kanälen überlappen, weil wie gesagt, das ist auch so eine Sache, da sollte man sich halt bewusst sein, dass die halt auf der gleichen Frequenz senden und teilweise WLAN sendet im Normalfall mit sehr viel mehr Sendeleistung, soweit ich das beurteilen kann.
Ja, und, also dein WLAN hat selten Probleme mit Zigbee, aber dein Zigbee kann tatsächlich Probleme mit WLAN haben. Das ist
genau,
so ein bisschen.
Genau. Ja, und also das sind die zwei Sachen, die ich bei mir geändert habe. Ich habe den Kanal von Auto auf irgendwas, was nicht mit meinem Zigbee, was standardmäßig bei Philips Hue Kanal 11 ist, glaube ich. Zigbee Kanal 11, nicht Wi-Fi Kanal 11. Habe ich geändert ich sorge dafür, dass Lampen im Haus die im Zigbee-Netzwerk sind, dass die da jetzt nicht einfach der Lichtschalter ausgeschaltet wird und die Lampen dann offline gehen oder dass bestimmte Lampen einfach mal umgedreht und sonst was werden, weil, wie gesagt, das hat in der Vergangenheit bei mir für Probleme gesorgt. Seitdem ist es eigentlich relativ stabil. Ich würde jetzt allein aus Kostengründen in Zukunft wahrscheinlich auch eher solche Home Depot-Geschichten, also wenn man jetzt nur normale weiße Birnen haben will, diese eine Wi-Fi-Birne, die ich habe, das ist auch, also diese 100 Watt Äquivalent. Ich habe gedacht, ob ich mir die dann vielleicht in mein Schlafzimmer packen soll, weil das ist auch so eine RGB mit hier Cold White und Warm White. Aber die Farben sind furchtbar hässlich. Also das ist halt auch so eine Sache, wenn man diese Philips Hue-Birnen gewohnt ist. Die machen eigentlich ganz schönes Licht. Die Farben sehen eigentlich immer ganz gut aus. Die sind auch ähnlich hell auf allen, sagen wir mal, in allen Farbtönen. Das habe ich bei anderen Birnen schon anders gesehen. Aber wenn man jetzt einfach so relativ günstige Birnen haben will und man sagt, okay, einfach nur weiß oder einfach so Tunable White nennt sich das, glaube ich, wo man dann halt so sagen kann, man kann die Farbtemperatur einstellen.
Warm als kaltweiß, ja.
Genau. Da tut es dann wahrscheinlich auch die Zigbee-Birne für $5 Stück.
Das ist immer so eine Geschichte, da kann es auch gut sein, dass die Farbwahl, die ist halt, wenn du dir irgendwie die offene Firmware drauf flashst, ist recht simpel. Das kann gut sein, dass die irgendwie vom Hersteller normalerweise mit so einer Kurve daherkommt, wo das nicht linear von Rot auf Blau geht, sondern wo der dann halt, ah ja, unser Rot ist ein bisschen mehr Rot da oben, aber Blau kann man ein bisschen runterziehen und dann sieht es vielleicht auch besser aus. Aber deswegen mit dem Zigbee-Zeug ist es ganz gut im Normalfall, dass da kriegst du ja das, was der Hersteller dir gibt quasi, aber ist jetzt recht billig und gerade so kaltweiß, warmweiß kriegst du super gute, super billige Birnen. Und ja, wie gesagt, bei mir, ich hab versucht gerade mal im so Kopf zu überschlagen, wie viele Birnen ich habe. Also es sind mindestens, ich glaube, 25 oder so. Und dann hast du halt auch, dein Netz ist dann halt jede Birne mit 8 anderen Birnen. Und selbst wenn das komplette Zimmer ausfällt, ist da nicht so traurig.
Das ist so ein bisschen stabiler als jetzt. Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, ich habe 4 Birnen im oberen Stockwerk und 3 Birnen im unteren Stockwerk. Ja. Das ist jetzt nicht so super toll verteilt. Davon muss man sagen, sind Lass mich mal überlegen. Ich glaube, 3 der Birnen sind entweder in einem begehbaren Kleiderschrank oder in der Speisekammer.
Natürlich RF-mäßig super, so Radiofrequenz.
Ja, also ist jetzt auch nicht so, dass die in Orten leben, wo die Bedingungen super gut sind. Und dafür funktioniert es eigentlich gerade erstaunlich gut, muss ich sagen. Aber ja.
Eine Sache noch zu Zigbee, Firmware-Updates. Im Normalfall kriegen viele Lampen Firmware-Updates. Ich habe keine Ahnung, was sie da wirklich verbessern, aber im Normalfall kriegst du die nur, wenn du den offiziellen Hub von deiner, keine Ahnung, deiner Lampe of Choice quasi hast. Also du wirst wahrscheinlich für die Philips Hue-Lampen recht einfach Philips Hue-Updates machen können. Ja. Theoretisch sind die Updates ein offener Standard. Also da gibt es so ein OTA-Ding, da kannst du dann über die langsamste Datenverbindung der Welt irgendwie deine 200 Kilobyte Firmware-Datei auf die Birne schieben. Aber du kriegst normalerweise, kommst du nie an diese Firmware-Files ran. Für You gibt's irgendwie Leute, die mal aus den Update-Servern irgendwie man-in-the-middle-mäßig abgefangen haben, aber nicht sonderlich gut. IKEA sind die einzigen, da gibt's eine JSON-Datei, da hast du das Birnenmodell und die URL zur aktuellen Firmware. Du kannst das Ding einfach runterladen und die Dinge updaten und es funktioniert wunderbar. Also dieses IKEA Trad-Free oder wie sie auch immer heißen. Ja. Gute Hardware im Normalfall, gute Steckdosen, die man auch als Verteiler, als Router verwenden kann. Und die Birnen sind eigentlich auch ganz anständig und funktionieren mit so normalem Zigbee-Zeug. Und du kriegst die Firmware auch noch offen. Selbst der Controller von IKEA ist an und für sich wohl ganz gut gebaut und kann sich also, da lokales Interface und bla. Ja.
Ich hatte mal so eine, wie nennt man das, so eine Jalousie, so ein im Englischen nennt man es blind, also so eine Jalousie. Ich hatte mal eine von IKEA im alten Haus, die hat leider hier an keines der Fenster gepasst, deswegen haben wir es wieder verkauft. Mhm. Das war eigentlich ganz nett. Ich glaube, was da halt auch cool ist, ist alle, oder zumindest scheint es IKEA ganz gut zu machen, dass sie relativ nah an den Standards dran arbeiten. Das heißt, wenn man auch diesen Thread-free oder was wie auch immer man es ausspricht, wenn man diesen Hub hat, der integriert sich dann auch ganz schön in HomeKit, wenn man Apple-Geräte hat. Das scheint auch ganz gut zu funktionieren und auch die scheinen halt auch so, was Zigbee angeht, relativ nah an den ganzen Standards dran zu sein und machen da jetzt nicht irgendwie in ihr eigenes Gefrickel groß.
Ja.
Ja.
Es ist ganz gut.
Eine kleine Sache noch, weil du gesagt hast, du weißt nicht so richtig, was da bei den Updates verbessert wird. Ich habe ein Beispiel, nämlich meine Philips Hue-Birnen, die hatten früher das Problem, wenn jetzt was hier ab und zu mal irgendwie passiert, mal nachts für kurz ein paar Sekunden der Strom ausfällt und der Strom geht wieder an, dann hatten die früher dieses Verhalten, dass sie einfach standardmäßig auf volle Leistung angegangen sind.
Wach so, wie wenn man halt auf.
Sehr, ja. Genau, so wie wenn man halt jetzt einen Lichtschalter ausmacht und macht den Lichtschalter wieder an, dann haben die halt genauso sich so verhalten wie eine normale Birne halt auch. Und das kam vor, keine Ahnung, ein Jahr oder vor 1-2 Jahren oder so, kam da irgendwie mal ein Firmware-Update, dass man sagen kann, man tut den Einschaltzustand quasi konfigurieren.
Ja.
Genau, also da kannst du, glaube ich, sagen, du machst es an oder aus oder der letzte Zustand und irgendwie haben die dann quasi auch noch in die Firmware so ein bisschen was eingebaut, dass die sich halt ihren ihren letzten Zustand merken können.
Ja, das geht auch mit ESP Home ganz gut. Ist immer ein bisschen komisch, weil ich nicht genau weiß, was ich will. Im Schlafzimmer will ich nicht, dass die wieder angehen, weil sonst wache ich mit einem Licht auf und das ist auch irgendwie doof. In allen anderen Räumen, da will ich die kompatibel lassen, als im Zweifel merkt keiner, dass das eine Smartbirne ist. Die können wir am Schalter an- und ausmachen. Aber das ist immer ein bisschen komisch, was man da genau reinmacht.
Ja. Also ich habe das so ähnlich.
Schreibst auch den Flash, weil jedes Mal, wenn du es dann anmachst, dann merkt er sich, ach ja, ich war ja an und machst er aus und dann schreibt er, ja, aus war ich. Und irgendwann schreibst du den Flash kaputt. Da kannst du, keine Ahnung, die Lampe 20.000 Mal an- und ausmachen und dann war es das mit Flash. Ja.
Ich meine, die Frage ist, wie realistisch ist das, nicht die LEDs oder sonst irgendwas richtig. In dem Ökosystem zwischendurch kaputt gehen, aber ja das gut.
Stimmt durchaus. Genau, gut. Ich glaube, Zigbee hat man geredet, so vom Prinzip her. Ja. Was haben wir denn noch so? Bluetooth, der Blauzahn.
Bluetooth. Ja,
LE, ich glaube da speziell, glaube ich.
Ich glaube, ja, da hast du auch mich draufgebracht, weil ich mich irgendwie beschwert habe, dass alle Temperatursensoren so verdammt teuer sind und irgendwie hässlich und oder sie brauchen irgendwie Strom, müssen irgendwie an die Steckdose oder sonst was. Und ich glaube, da hast du mir mal ursprünglich diese Xiaomi Bluetooth Low Energy Sensoren empfohlen.
Genau, da gibt's einige. Das ist so, das kam erst neulich aus. Ich glaube, Low Energy, was war's denn? Bluetooth 4 oder so? Nee, 4, 3?
Ja,
keine Ahnung.
Könnte
kam
sein.
Irgendwann mit und da gab's so die Idee, normalerweise Bluetooth war ja immer dieses kreblige, wechsel den Kanal irgendwie 10 Mal pro Sekunde und Pairing bedeutet nur, dass du diese Kanalsprungsequenz dann irgendwie weißt. Und mit Bluetooth Low Energy gab's, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, auf jeden Fall können sie einen Broadcast machen. Also du musst nicht mit dem Gerät gepaart sein, um von dem Gerät irgendwie Informationen zu bekommen. Und dann haben da Leute herausgefunden, dass einige von diesen Xiaomi-Sensoren, die broadcasten einfach die Temperatur und die Luftfeuchte. Es gibt einen Mi Flora, heißt er, glaube ich, einen Xiaomi-Sensor, der irgendwie, den kannst du zu deinen Blumen reintun und der broadcastet dann, wie leitfähig die Erde ist und wie nass und kannst du also diese ganzen Dinge abgreifen. Und die sind super billig, kosten irgendwie $4 oder so für irgendwie Temperatur und haben auch irgendwie alle möglichen anderen Sensoren, die sie da so mit Bluetooth machen. Und an und für sich ist das, wollen sie halt auch, dass du irgendeine Xiaomi-App hast und dann oder ein Xiaomi-Hub, der die dann abfragt. Aber da gibt's, wie wir vorher gesagt haben, diesen ESP Home und den ESP 32, der hat Bluetooth LE und der hat auch Support, um diese Sensoren auszulesen. Bedeutet, da sagst du einfach in deinem ESP Home Config, sagst du hier, ich habe auch noch so Bluetooth LE Xiaomi. Du gibst, glaube ich, die MAC-Adresse an. Also er zeigt, genau. Wenn du nichts angibst, dann zeigt er einfach in der Log, hey, ich habe hier so ein Gerät gesehen mit der MAC-Adresse, der schickt hier gerade Daten raus. Und dann kopierst du die einfach und sagst dir, ja, das ist meiner. Bitte nenn den doch irgendwie Wohnzimmertemperatur, keine Ahnung. Und dann sendet der kleine BLE-Sensor alle, keine Ahnung, 10 Sekunden, 20, 30, sendet sein Zeug und du kannst dir das du kannst dir das quasi dann einverleiben über diesen ESP Home. Genau. Aber dann wird's noch besser, weil das ist ja aktuell ist noch die Standard-Firmware, das ist ja langweilig. Was gibt's denn da noch?
Ja, da hat irgendein mögiger Hacker hat da viele Sachen noch reverse-engineert. Mhm. Was man dazu sagen muss, die Sensoren, von denen wir da gerade reden, das sind nicht die für $4, sondern die Dinger, die ich jetzt hier noch im Haus verteilt habe, die haben, glaube ich, so $12, $13 Stück gekostet. Ich weiß gar nicht, ob man die noch kaufen kann im Moment.
Kann man sicher irgendwann mal wieder.
Ja, da gab es dann auch dann neuere Varianten mit E-Paper-Display und dann gab es auch diese kleinen, die kannst du dann im Dreier-Kit für, glaube ich, $12 oder so für 3 Stück kaufen. Mhm. Das Problem ist nur, da musste man relativ lange dann irgendwie, ja, da musste man die Android-App haben und dann musste man das irgendwie den Sensor mit der Android-App pairen und dann da irgendwie so ein Authentifizierungstoken rausfummeln, damit man dann
also vom Telefon irgendwie kopierst du aus irgendeinem JSON-Ding.
Ja, da ich weiß ja gar nicht, ob das nicht so eine Sache war. Man musste dann Backup von der App machen und dann irgendwie die SQLite-Datenbank irgendwie abfragen.
Haben halt Krepel-Krypto auf ihren Sensor oben irgendwie drauf gemacht, dass du nicht so einfach lesen konntest.
Sie haben da irgendwelche Token, sonst was, Authentifizierung mitgemacht, was man eigentlich nicht will. Und da hat ein mögiger Mensch, ich glaube auch ein Deutscher, wenn man seinem Akzent glauben kann, der hat auf hier GitHub Pages eine Web-App gebaut, mit der man im Browser über diese, ich glaube, das funktioniert hauptsächlich im Chrome, da gibt's diese Web Bluetooth-Schnittstelle, da hat er quasi eine JavaScript-Web-App gebaut, mit der man dann quasi diese ganzen Devices, da kann man eine neue Firmware drauf flashen oder man kann dieses Krypto-Token extrahieren und man muss nicht mal irgendwas installieren, sondern alles, was man braucht, ist ein Browser und das finde ich schon sehr faszinierend.
Lief's mir irgendwie kalten Rücken runter. Ich gehe auf die Webseite, hier, Sven hat mir die geschickt, ich gehe drauf und er so, hey, diese Webseite will auf dein Bluetooth zugreifen. Ich so, was zum Teufel? Ich habe ja irgendwann mal nachdem die Geo-API irgendwann mal rauskam, habe ich aufgehört, mir mit Webseitenentwicklung mich groß zu beschäftigen. Und ja, Bluetooth-API, und dann kann der quasi die Webseite exploitet dann einfach irgendeine Firmware-Geschichte und flasht dir einfach das Teil. Oder wenn du es nicht flashen willst, kannst du auch nur sagen, bitte aktivier diesen Sensor und gib mir den Pairing-Key. Geht auch.
Genau.
War schon krass. Das Coole ist, wenn du die Firmware flashst, da hast du so ein paar Bonus-Dinger, die du da an- und ausmachen kannst. Irgendwie kannst du die Frequenz erhöhen, mit der der deine Daten zurücksendet. Du kannst von Celsius auf Fahrenheit umstellen.
Du kannst, glaube ich, noch einstellen, ob er irgendwelche Smileys anzeigt oder nicht, oder in welcher Position die Smileys sein sollen, je nachdem, ob es gerade feucht ist oder nicht feucht ist oder so.
Ja, ist auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte. Und kannst du dann nach wie vor mit diesem ESP Home auslesen auf einem ESP32, was eigentlich auch ganz billig ist, kostet dann irgendwie, keine Ahnung, mit Gehäuse und allem $10 oder so.
Ja. Auch wichtig, gut. Das muss ein ESP32 sein, weil der normale, also die kleineren ESPs, die haben kein Bluetooth.
Genau, und ja. Ist ein bisschen, ESP32, die Dinger sind meist auch, kaufst du die Development Kits, bedeutet, der hat dann einen, der hat die seriellen Ports schon angelötet und einen USB nach Seriellwandler auch schon mit drauf. Bedeutet, du steckst da den USB nach Seriellwandler ein, er kriegt Strom und bootet auch direkt dann in diesen Modus, wo er quasi als serielles Device auftaucht und du kannst dir einfach direkt flashen.
Ist auch ganz nett, weil man kann das Ding dann auch im Normalbetrieb, ist zwar wahrscheinlich nicht super effizient, weil dann halt da noch so ein 5 auf 3,3 Volt Wandler und sonst irgendwas, oder hier Load Dropout Voltage Regulator ist, glaube ich, das Wort, was ich gesucht habe. Man kann es halt auch einfach über USB mit Strom versorgen, was nett ist.
Mhm.
Ja. Oder auch nicht. Also ich habe zum Beispiel, einen selbstgebauten LED-Strip, wo ich quasi den ESP32 als LED-Controller benutze.
Mhm.
Und dann ist es halt so, oh ja, ich habe da jetzt eh schon ESP32, dann kann der auch noch alle irgendwelche Temperatursensoren in Reichweite noch mit auslesen. Ja. Genauso habe ich einen selbstgebauten Frickel-Luftqualitätsmonitor im Wohnzimmer. Mhm. Der liest dann halt auch die ganzen sonstigen Temperatursensoren, die in der Nähe sind, aus. Und ich glaube, ich habe drei so ESP32 Microcontroller hier irgendwo im Haus verteilt. Die machen sonst auch andere Dinge und nebenher lesen sie halt diese ganzen Bluetooth-Sensoren aus. Und ich glaube, ich habe diese Temperatur, also die eigentlichen Sensoren habe ich so irgendwo im Bad oder im Treppenhaus oder in der Küche, im Wohnzimmer, solche Sachen. Und ich habe da, glaube ich, noch nicht einmal die Batterie tauschen müssen.
Nee, die Dinger halten also, mindestens, also bei mir halten die ein Jahr mindestens, wahrscheinlich eher länger. Genau. Und ich habe sie halt irgendwo, im Zweifel lege ich sie oben auf den Schrank drauf oder ich tue sie irgendwo unten, doppelseitiges Klebeband irgendwo unten in die Küche unter die Spüle klatschen oder so.
Ja.
Das ist schon ganz gut.
Ich habe sie tatsächlich auch sichtbar irgendwo mit doppelseitigen Klebeband. Die haben auch so einen Magnetnupsi, dass man die zum Batterietauschen wegnehmen kann, weil die sind nicht besonders hässlich und die haben dann auch noch so ein LCD dran, was dann die aktuelle Temperatur und die aktuelle Luftfeuchtigkeit anzeigt. Ist eigentlich ziemlich cool, so, weil man dann halt auch einfach so, ja, ich laufe ins Bad und ich sehe halt, wie meine Luftfeuchtigkeit da gerade ist, oder ich sehe, ich bekomme dann teilweise über Home Assistant Notifications auf meine Uhr oder so, dass ich da mal das Fenster aufmachen soll oder was auch immer. Oder wenn das Fenster offen ist, ich habe auch Fenstersensoren, dann bekomme ich Notifications so von wegen, ey, hier, die Temperatur sinkt gerade, mach mal vielleicht wieder das Fenster zu.
Mhm. Ja. Ja. Gute Geschichte. Mhm. Ja, Bluetooth LE, ganz gut. Es gibt theoretisch auch so neuere Birnen haben auf Bluetooth LE und es gibt auch so komisches Bluetooth LE Mesh-Zeug, aber das ist, glaube ich, eher weniger so Standard, den alle unterstützen, sondern so, dieser Chip kann Mesh.
Und
so,
ja, okay. Ich glaube, da gibt es auch so ein proprietäres Mesh von einer Firma, die nennt sich, oh Gott,
Nordic,
wie heißen die denn?
Irgendwas?
Nee, das sind die mit dem, die haben so einen kleinen so ein kleines Ding sie, was du irgendwo hinkleben kannst und dann macht das irgendwelche physikalischen Schalter ein und aus. Switchbot.
Ja.
Switchbot. Und ich glaube, die Switchbot-Geschichten, die machen auch so proprietäres Bluetooth Low Energy Mesh, aber das können die halt nur mit den Geräten der eigenen Firma.
Ja, so. Das ja. ist so kontraproduktiv zu dem, was wir eigentlich wollen.
Ja, genau.
Aber BLE, ganz cool. So vom Prinzip her ist recht einfach auszulesen. Im Zweifel, wenn es das als Zigbee gibt, nehme ich es im Zweifel als Zigbee, weil dann brauchst du keine spezielle Software, um es irgendwie auszulesen, sondern ist halt offener Standard, bla bla bla. Aber ich meine, für $4 pro Stück kannst du dich da eher weniger beklagen. Dann nehme ich auch den ESP in Kauf.
Ja, also ich finde das halt auch eine der bequemsten Möglichkeiten, irgendwo flächendeckend Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung zu betreiben, weil es funktioniert sowohl für Leute, die die ganze Zeit auf Graphen starren oder irgendwie die Handy-App aufhaben oder irgendwo die Home Assistant-App auf dem Mac laufen haben, als auch für Leute wie jetzt zum Beispiel meine Frau, die einfach nur in die Küche laufen will und wissen will, dass jetzt gerade ihre Schokolade nicht wegschmilzt oder so, weil also meine Frau hat ein Schokoladengeschäft und die will halt auch nicht, dass ihr Lager ihr da wegschmilzt im Sommer zum Beispiel. Beispiel. Mhm.
Ja, das ist gute Sache. Gute Sache. Sollen wir die letzten zwei Protokolle noch kurz durchmachen?
Ja, ich meine, das sind beide
MQTT,
Sachen.
MQTT, hab mir drüber geredet, ist im Grunde nur so ein XML-Server-Ding. Ist schon ein Standard, aber ganz ehrlich, da ist nicht viel standardisiert. Also du kannst dir halt irgendwie so PubSub-Zeug, kannst den Kanal nennen, wie du willst, und dann kann irgendjemand sich halt auch darauf subscriben und ich glaube, das war's dann schon.
Ja. So. Naja, es ist halt letzten Endes ist es, du kannst gewisse Quality of Service Standards konfigurieren, wo du jetzt oder Garantien, die du halt für deine Nachrichten haben willst. Du hast im Normalfall so ein MQTT-Broker. Ich glaube, Mosquito ist ein relativ bekannter, der sich auch gut, ganz gut in Home Assistant integriert. Was ich theoretisch nett daran finde, ist, es gibt viele Leute, die frickeln zum Beispiel, also denen reicht jetzt die Flexibilität von ESP Home nicht, sondern die wollen noch irgendwelche neueren Sensoren benutzen, die da vielleicht nicht unterstützt werden oder wollen ihre komplett eigene Firmware schreiben. Es gibt sehr viele Leute, die quasi ihre eigenen Sensoren, nicht ihre eigenen Sensoren, sondern die ihre eigenen ESPs mit Arduino programmieren oder MicroPython oder was es da sonst noch so gibt. Und da ist halt oft MQTT der einzige Weg, mit dem du da Home Automation betreiben kannst, weil das halt so ein Standard ist, der von vielen Sachen unterstützt wird.
Genau, und da gibt's auch oft, also eines, das ich jetzt hier auch noch verlinke, da gibt es dann unendlich viele, also neben Zigbee to MQTT zum Beispiel gab es auch eins, RTL 433 to MQTT, und da gibt es auch irgendwie RTL Frameworks und bla. Also es gibt im Grunde jeden Standard einen Adapter auf MQTT und du benutzt dann quasi MQTT so als zentralen Message-Bus für all dein Zeug und dann hast du halt irgendein Ding, das deine Bluetooth-Dinger nach MQTT wirft und irgendwas, das deine Zigbee-Events nach MQTT wirft. Und das RTL-Ding zum Beispiel habe ich auch mal verwendet. Das ist so 433 MHz-Sensoren. Hast du halt irgendwelche altes Zeug, irgendwelche alten, keine Ahnung, Klimaanlagen oder alte Temperatursensoren, sowas. Ist die ersten
Steckdosen auch teilweise.
Die ersten, ja, Steckdosen, das ganze Zeug, das es da gab. 433 MHz ist nicht sonderlich komplex. Da gibt's so USB-Dongles, wo eigentlich für DVB-T gemacht sind. Und da kannst du aber auch, also das Radio ist halt so ein Software-Defined Radio-Zeug da drin. Den kannst du auch sagen, hör doch mal auf 433 MHz. Und dann kannst du da quasi auch diese ganzen alten, super billigen Sensoren, die auch super low-tech sind, kannst du damit auslesen und nach MQTT werfen. Habe ich auch mal zwischendrin gemacht, nur weil die halt wirklich super billig sind, die Sensoren. Aber die sind alle hässlich wie die Nacht und du kannst im Normalfall auch nicht wirklich Signale an die Dinger schicken, die broadcasten einfach nur. Und ich weiß nicht, ich hab's halt mal gemacht, aber die sind alle im Zweifel, musste dann irgendwie so Double-A-Batterien, also die großen Dinger da reinklatschen. war nicht so toll. Das einzig Coole, was du machen kannst, du mit diesen 433 MHz, das trägt extrem weit. Ich konnte dann die Temperatur bei den Nachbarn mit auslesen. Da gab es einen Smoke-Alarm, der dann immer gesagt hat, irgendwie no smoke detected. Das war okay. Ganz interessant, mal einfach in den Äther zu schnüffeln und zu sehen, was da für Signale reinkommen. Aber das hat dann auch MQTT im Endeffekt gemacht. War ganz okay.
Ja. Ich meine, also für mich wäre so der einzige Use Case, es gibt manche Geräte zum Beispiel, wo man vielleicht später nochmal dazu kommen, ich weiß nicht, ob wir da heute noch dazu kommen, aber wir können es ja mal probieren. Es gibt so Alternativ-Firmwares für irgendwelche so Kameras, die sprechen auch MQTT und die sagen dir dann, wenn sie zum Beispiel Bewegung erkennen und die haben halt keine Anbindung jetzt an ein spezielles Home-Automation-System, sondern die bieten halt einfach MQTT an und dann kann man das wo reinfrickeln, wo man es will.
Ja. Du musst halt aber immer im Zweifel alles angeben. Also du musst dann sagen, hier ein Home Assistant, ich habe einen neuen Sensor und hier ist das Topic, auf das du hören sollst. Und bitte extrahier doch aus der Message bitte diesen JSON-Blob.
Genau, und so sieht die Payload aus. Und ich interessiere mich übrigens für diese Attribute der Payload. Und es ist schon irgendwie ein Standard, aber irgendwie nicht. Aber es ist, sagen wir mal, flexibel genug, um sagen zu können, man bindet es halt irgendwo an.
Also ist nicht ganz schlimm, aber schon ein bisschen schlimm eigentlich.
Ja. Naja, man hat halt auch, dann ist halt so die Problematik, was macht man denn, wenn ein Gerät dann offline geht und tut man dann die Message retain und wird dann die letzte Message, die zugestellt wurde, wieder an das Gerät zugestellt oder nicht? Oder,
ja, wenn du dein Gerät rauswirfst und du hast die Message noch und Home Assistant zeigt es dann immer noch an, egal was du machst und ist schon, sie haben so Auto-Discovery für MQTT, also da gibt es so ein Home Assistant-Standard-Dingens. Ich habe es ganz am Anfang versucht, habe es nicht zum Laufen bekommen und habe seitdem einfach aufgegeben. Ich finde halt ESP Home geil, weil ich einfach die Firmware hochlade und dann poppt er auf und sagt, hallo, ich habe hier einen neuen Sensor mit 5 Dingern gefunden und der zeigt die einfach an. Das ist alles schon korrekt gecastet. Hier das Temperatur, das ist irgendwie sonst was.
Du brauchst halt auch keine extra, also brauchst keinen Message Broker, den du noch am Laufen haben musst, sondern die Geräte reden halt direkt mit Home Assistant oder also auch in die andere Richtung, Home Assistant redet direkt mit den Geräten. Diese API, die ESP Home anbietet, die Latenz ist auch relativ niedrig. Also
ja, es funktioniert halt so alles irgendwie.
Ich glaube, dass der einzige theoretische Nutzen, den ich sehen würde, wo ich der mich dazu überzeugen würde, sehr, sehr viel flächendeckender MQTT einzusetzen, ist, wenn ich irgendwann mal vorhätte, auf einen anderen Home Automation Hub umzusteigen. Es gibt zum Beispiel OpenHAB oder so.
Ja.
Wenn man sowas haben wollte, dann könnte man schon sagen, ja, man hat seine ganzen Sensoren, die ganze Infrastruktur ist schon da, die senden alle an den gleichen Message Broker und dann kann ich den einfach an einen anderen Home Automation Hub anbinden. Das wäre nett, aber ich weiß nicht, in der Praxis,
weil du alles neu definieren musst. Also der Broker ist dann schon da, aber dein anderer Hub sagt halt, oh, super, 38 Kanäle voll mit XML. Was denn das?
Das andere Ding, was ich bei manchen Leuten, zumindest auf YouTube und so gesehen habe, ist, dass Menschen aus irgendwelchen Gründen nicht Home Assistant benutzen wollen, sondern die haben dann halt einen Message Broker und dann machen sie ihre Home Automations, machen sie über Node-RED zum Beispiel und dann kann man sagen, man bindet jetzt Node-RED direkt an den MQTT-Broker an. Wenn man sowas machen will, also ist jetzt nicht mein Use Case, deswegen kann ich jetzt halt auch nicht sagen, dass es mich super interessieren würde, so ein Setup zu fahren, aber es gibt scheinbar Leute, die aus Gründen das so machen.
Ja, es ist ganz nett. Also bevor du in Home Assistant irgendwie einen Plugin da reinfrickelst, ist es natürlich einfacher zu sagen, ich nehme einfach die Python oder Ruby oder sonst was, MQTT Library, connecte mich da drauf, warte, bis die Nachricht kommt und dann führe ich halt irgendeinen komischen Code aus. Das ist schon wahrscheinlich einfacher. Also das ist wesentlich flexibler, aber leider auch sehr flexibel. So.
Ja. Also das wäre jetzt eher so eine Sache, wenn man so seinen eigenen Code schreiben will, sei das jetzt auf Arduino oder sei das, man will irgendwie seinen eigenen Ruby, Python, Go, sonst irgendwas Code schreiben. Es gibt halt für jede Programmiersprache eine MQTT-Library. Dafür kann man es dann halt verwenden, aber ja, ich meine, technisch gesehen, Home Assistant hat eigentlich auch eine WebSockets API. Ich habe allerdings noch keine gute Dokumentation dafür gefunden, ja, und auch nicht viele Libraries, die man da verwenden könnte. Mhm. Daher würde ich jetzt mal sagen, ich glaube,
ja. Ja, was ganz cool beim MQTT ist, du kannst mehrere Consumer haben. Das ist halt beim Home Assistant, du müsstest dich zum Home Assistant connecten und dem sagen, hier, mach doch mal was. Mit MQTT kannst du es halt immer zum Broker, und wer dann auch immer vom Broker runterliest, können 8 Programme sein, kann 1 Programm sein. Ich sehe das schon, also ich bin immer mal wieder am Überlegen, sollte ich denn mehr mit MQTT machen? Ich mache da gerade mit so Kamerazeug recht viel. Das geht schon, aber du hast halt nachher wieder 38 Zeilen Konfiguration, weil du alles manuell mappen musst, und das ist fucking 700 Zeilen YAML-Datei.
Ja, das ist schon, das macht keinen Spaß irgendwie.
Nicht so richtig. Kubernetes aufsetzen oder so. Sieht so aus.
Ja, ja, ich glaube, das war's dann wahrscheinlich auch in Sachen MQTT. Gibt's noch irgendwas, was wir vergessen haben? Wahrscheinlich MQTT. Schon. Sagt uns dann einfach mal in den Kommentaren. Wir haben noch Kommentare, oder?
Gute Frage, also wahrscheinlich ja.
Okay, also ihr könnt uns ja mal in den Kommentaren sagen, ob wir noch Kommentare haben.
Richtig, ist das noch an?
Hallo.
Letztes Protokoll, wir haben LoRa geschrieben. Ich glaube, keiner von uns verwendet LoRa. Das Einzige, was wir, glaube ich, sagen können, ist, dass LoRa geil ist, wenn du irgendwie einen Kilometer entfernt bist und immer noch Signal haben willst.
Genau.
Wenig Bandbreite, also, super Reichweite.
Also kannst LoRa ESP frickeln. LoRa gibt's, wenn man viel mit ESP-Kram frickelt, da gibt's dann auch irgendwelche LoRa-Boards, die man sich dann halt an seinen Microcontroller ranfummeln kann. Hat super lange Reichweite, super niedrige Bandbreite, aber ist halt cool, wenn man jetzt, sagen wir mal, ich habe irgendwo mal in einem anderen Binärgewitter-Podcast gehört, dass der Ingo ja seit neuestem irgendwie ein riesen Grundstück hat. Jetzt mal angenommen, der Ingo wollte überall auf seinem Grundstück Bewegungsmelder haben oder irgendwelche sonstigen Microcontroller
mit Solarbetrieben oder so. Die Wiese, wo er die Pfaue züchtet, da muss er schauen, ob die Pfauen, ob das denen zu warm wird.
Genau, für solche Fälle ist LoRa ziemlich cool. Ich weiß auch, ein Kollege von mir, der wohnt da auch irgendwo in Berlin und hat so ein bisschen Land außenrum, und der hat dann halt auch irgendwelche Outdoor-Sensoren im Garten oder so, die dann halt über LoRa ihren Status übermitteln. Ansonsten, ich glaube, von uns hat es keiner aktiv benutzt. Ich weiß, dass es das gibt. Ich habe mal ein nettes YouTube-Video von dem mögigen Schweizer verlinkt. Schweizer,
ja, guter Mann.
Der Mensch mit dem Schweizer Akzent.
Richtig.
Ich glaube, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Nee, es reicht.
Ist gut genug, wenn Leute Bedarf für sowas haben, wissen sie auch, dass LoRa existiert, und ansonsten können sie ja mal ein bisschen hier auf dem YouTube-Kanal, den ich hier verlinkt habe, gucken.
Reinschauen. Ja. Genau, wo wir mehr drüber wissen als über LoRa ist Luftqualität. Das ist jetzt eines der zwei großen Topics, die, glaube ich, jetzt noch wir noch versuchen abzuarbeiten, bevor es dann zu lang wird. Du hattest, glaube ich, Waldbrände. Ich hatte Waldbrände, Washington State, Kalifornien. Und da haben wir uns, ich glaube, fast gleichzeitig irgendwann mal Elektrosensoren gekauft. Dann haben wir nichts damit gemacht. Und dann hatten wir 2 Jahre später wieder Waldbrände. Und haben wir gedacht, Moment. Ja, AliExpress hat es jetzt ja doch irgendwann mal angeliefert. Genau. Was machst du denn mit Luftqualität? Was schaust du denn an? Wie schaust du das an?
Ich schaue an, was ich an Daten bekomme. Also ich habe jetzt nicht super duper viele Sensoren, aber ich habe so ein bisschen das Nötigste. Wie schon gesagt, ich habe mir vor ein paar Jahren mal diesen Aware gekauft. Ich habe den das letzte Jahr oder so, habe ich den dann quasi über deren Cloud-API, da gibt's eine Integration in Home Assistant, wo man quasi die Daten abziehen kann. Das ist ein super Gefrickel, weil die erlauben einem irgendwie 100 API-Requests pro Stunde. Das heißt also, das ist halt auch überhaupt nicht Echtzeit und sonst irgendwas. Also die Latenz ist ziemlich hoch, und es ist okay, man kann damit Dinge tun, aber man bekommt dann halt alle 5 Minuten oder so den letzten Stand von seinem Sensor.
Und du musst halt auch wieder, also der Sensor steht bei dem Wohnzimmer, aber du musst dann nach, keine Ahnung, wahrscheinlich Virginia gehen ins Datenzentrum, um deinen Sensordaten zu bekommen. Ja. Was ja auch irgendwie komisch ist.
Der Sensor steht bei mir im Schlafzimmer, aber ja, genau das. Die haben vor kurzem, also das ist auch so super versteckt in deren App, ist es auch so ein anderes Gefrickel, dass die einem einfach so immer das neueste Firmware-Update einfach so unterm Arsch reindrücken. Ich weiß nicht, ob dieser Satz überhaupt Sinn gemacht hat.
Nee, aber die Leute verstehen, was wir sagen.
Genau. Also es ist halt einfach so, dass man immer ein Zwangsupdate bekommt und man kann sich da auch nicht dagegen wehren. Teilweise hat dieses Gerät dann auch super die Wi-Fi-Probleme und kann dann Stunden und Tage lang nicht mehr aufs Wi-Fi zugreifen, obwohl es buchstäblich unter dem Access Point steht. Also das sind keine 2 Meter Luftlinie.
Der sollte WLAN. Wahrscheinlich liegt es da dran, wahrscheinlich.
Ja. Ja, aber was dieses Gerät ganz nett macht, ist, es hat so ein paar ganz gute Sensoren drin. Das hat so dieses Standard. Es hat Temperatur, es hat Luftfeuchtigkeit, es hat, jetzt wird's ein bisschen interessanter, das hat so ein Honeywell Feinstaubsensor drin. Mhm. Was dann halt vor allem interessant ist, wenn man halt so Smog, Waldbrände, solche Geschichten hat, dass man halt auch weiß, kann ich jetzt gerade das Fenster aufmachen? Wie ist jetzt gerade die Situation im Haus? Sollte ich irgendwie einen Air Purifier anmachen? Solche Geschichten. Sollte ich den aus dem Schrank holen und irgendwo aufstellen, damit ich ihn irgendwie die Luft reinigen kann? Ja. Was ich noch habe, ist CO2. Das ist vor allem so es ist Nachmittag und ich bin super fix und fertig, weil ich den ganzen Tag die Fenster nicht aufgemacht habe und die der CO2-Gehalt ist halt einfach auf einem Level, dass ich mich nicht mehr richtig konzentrieren kann. Mhm. Das habe ich jetzt hier und im Wohnzimmer unten, dass man halt einfach so sieht, okay, wann sollte ich mal lüften?
Ja.
Was der Aware auch noch macht, ist VOCs, Volatile Organic Compounds. Also ich würde sagen, so prinzipiell ist es eher so quote-unquote Chemikalien oder sonstige Körperausdünstung.
okay.
Also, aber das ist halt auch so Formaldehyd. Wenn man jetzt, sagen wir mal, man kauft sich eine neue Couch und stellt die ins Wohnzimmer und da ist irgendwie der Klebstoff und sonst irgendwas, da dünstet halt Sachen aus, dann sieht man da halt auch, oh, ich sollte vielleicht jetzt hier mal lüften. Weil so bestimmte Konzentrationen jetzt auch nicht so geil sind für so Menschen.
Leben
ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, das war's zum Großteil. Warte mal, das hat wenn ich jetzt gerade auf das Display gucke, das hat 5 so Balken. Ja, so Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2, VOCs und Feinstaub. Und so ähnlich sehen auch, also ich habe so einen selber gebauten Luftqualitätsmonitor fürs Wohnzimmer, wo ich einfach ich habe so ein ESP32-Board. Das hatte ich eh schon, weil das liest mehrere der vorher genannten Temperatursensoren aus. Genau. Mhm. Das liest halt diese Bluetooth-Nupsis aus und da habe ich jetzt einfach nochmal einen Lichtsensor hingefrickelt, damit ich weiß, ob hell oder dunkel ist. Oder einen Helligkeitssensor.
Zu wissen, ob es hell oder dunkel ist, ja. Das Probleme,
wenn man über Home Automation redet, dann ist es halt schon ganz gut, weil ich dann weiß, ob ich Nachtlicht anmachen soll oder nicht.
Okay, ja, da hatten wir ja ganz am Anfang drüber geredet, dass Leute nicht die Treppe runterfallen.
Ja, genau. Wir wollen nicht, dass unsere Frauen die Treppen runterfallen.
Das ist ein Problem.
Oder andere Leute im Haushalt.
Oder hoch. Ja, ist ja.
Oder hoch. Ja. Genau. Und ich habe da jetzt einfach mal so ein paar Sensoren verlinkt, die ich da benutze. Ich habe so einen CO2-Sensor. Der ist eigentlich ganz nett. Was da ganz wichtig ist, ist, man sollte einen richtigen CO2-Sensor benutzen. Den muss man dann auch kalibrieren. Es gibt so eCO2-Sensoren, die messen eigentlich Chemikalien in der Luft, aber die erraten dann quasi anhand der restlichen Luftwerte, wie denn so der CO2-Gehalt ist. Und ich glaube, du hast da so nicht so geile Erfahrungen mitgemacht.
Das könnte auch an mir liegen. Ja, aber ich habe da einen, der andere Leute sagen, der geht, bei mir geht er nicht. Aber da kann ich gleich nochmal drüber reden, wenn ich mein Setup so ein bisschen beschreibe.
Genau. Ja, und ich habe dann so einen Feinstaubsensor. Das ist so eine kleine blaue Box mit einem Lüfter drin. Ist ein bisschen blöd, weil diese ganzen Feinstaubsensoren, die brauchen alle irgendwie einen Lüfter, weil die müssen quasi der Luft durchziehen, um dann optisch zu messen, wie viele Partikel in welcher Größe sie dann da finden.
Ja, der Laser da oft so durch die Luft genau. quasi, die er da durchpustet.
Genau. Den speziellen Sensor, den ich da habe, der kann nicht nur PM2.5, was so der Standard ist, was alle irgendwie machen, sondern der kann auch noch PM10 und PM, also der kann auch die bisschen größeren Partikel zählen und der kann auch noch PM, ich glaube 1.5 oder sowas oder PM, mhm. PM1, irgendwie sowas. Also der kann quasi Partikel von 10 Mikrometer, 2,5 Mikrometer und ich glaube 1 Mikrometer messen. Also das war halt auch, wie du schon beschrieben hast, ich habe mir das Ding irgendwie Anfang des Jahres oder Ende letztes Jahres oder so, da war mir irgendwann mal langweilig und dann habe ich mir das auf AliExpress, habe ich mir da so ein paar Sensoren bestellt, die sind dann irgendwie nach 100 Wochen, nee, keine Ahnung, ja, nach 6-7 Wochen
oder so, ja.
Ja, wahrscheinlich nach einem Monat oder so sind sie dann irgendwann mal aufgetaucht. Und dann hatte ich schon keine andere Dinge, mit denen ich
keine
Spaß
mehr
hatte.
Jetzt, ja.
Ja. Aber als dann der Rauch kam und wir irgendwie 2 Wochen das Haus nicht mehr wirklich verlassen konnten, nicht nur wegen Corona-Quarantäne, sondern auch, weil die Luftqualität außerhalb des Hauses einfach katastrophal war.
Ja.
War es dann echt praktisch zu sehen, okay, in welchen Raum sollten wir jetzt den Luftreiniger stellen? Weil zu dem Zeitpunkt hatten wir nur einen, mittlerweile haben wir 3 aus
ja,
Gründen.
Wie so viele an der Westküste hier.
Ja, genau. Und es ist einfach ganz gut, da Messwerte zu haben, um zu wissen, so, okay, auch so eine Sache mit, okay, ich mache jetzt mal kurz das Fenster auf, damit auch einfach so die restliche Luft mal ein bisschen durchkommt und dann muss ich halt den Air Purifier jetzt irgendwie auf Vollgas stellen für eine halbe Stunde, aber dann weiß ich auch, wann ich den wieder ausmachen kann oder so. Mhm. Das sind einfach solche Sachen, die kann man, wenn man sie nicht misst, man kann sie nicht raten, weil oft man riecht den Rauch jetzt nicht unbedingt, wenn es so feine Partikel sind. Man sieht ihn selten, zumindest, also wenn man den Rauch mal im Haus sieht, dann ist nicht so geil.
Ja, das wäre nicht so gut. Aber ja, im Zweifel sieht man den manchmal riecht es ein bisschen wie Lagerfeuer, aber auch ja. Dann ja. ist schon zu spät. Und
genau.
teilweise ist es auch echt, also das war bei uns der Use Case, wenn bei uns der Wind dreht, wir wohnen ja beide recht nah am Pazifik oder so, wenn der Wind vom Pazifik kommt, dann ist die Luft wunderbar. Also ja. dann dreht sich der Wind bis um 11 Uhr morgens, ist es irgendwie unter aller Sau, schlechteste Luftqualität der Welt. So schlimmer als Shanghai an irgendeinem schlechten Wintermorgen oder so. Ja. Und auf einmal dreht sich der Wind und auf einmal ist die Luft draußen super und du kannst irgendwie eine Runde spazieren gehen und alles ist toll. Und dann irgendwann abends geht's wieder die andere Richtung. Also da lohnt sich's auch, eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn der quasi von, keine Ahnung, von 100 auf unter 10 AQI fällt oder so. Und da kannst du den PM2.5 ist da oft recht gut,
genau.
das zu machen. Also da gibt's tatsächlich auch praktische Ideen, dass der während dem Arbeiten, du würdest dann schon gern wissen, wenn die Luft gut ist, dass du ein bisschen raus kannst.
Genau. Und ja, wie gesagt, für mich ist jetzt alles auch so, ich wohne jetzt nicht in Kalifornien, sondern auch irgendwie in einem Staat, wo es ein bisschen kälter wird. Also jetzt nicht so, dass es hier der Winter super hart ist oder so, aber halt schon auf einem Level, dass man auch ab und zu mal die Heizung anmacht. Deswegen ist es halt auch ganz gut zu wissen, so wann kann ich mal kurz Stoßlüften oder wann sollte ich mal kurz Stoßlüften, bekomme ich irgendwie eine Notification, mach mal 2-3 Minuten das Fenster auf. Dann habe ich halt auch hier so eine Automation, die mir automatisch den Lüfter, den ich hier hinter mir stehen habe, anmacht, der die Luft noch so ein bisschen verwirbelt, dass man da so ein bisschen den Lüftungsprozess ein bisschen beschleunigen kann. Mhm. Solche Sachen sind ganz nett und wie gesagt, für mich war das halt auch eine der ersten oder eine der Situationen, wo das halt wirklich auch Home Automation Gedöns meine
nicht
Lebensqualität
nur Hobby, sondern,
ja, signifikant verbessert hat oder halt auch meine Bedenken oder meine Sorgen um irgendwelche Gesundheitsprobleme oder sonst irgendwas, weil also man will halt jetzt nicht irgendwie, wenn die Luftwerte draußen um Faktoren über dem so empfohlenen Maximum liegen, will man halt jetzt auch nicht unbedingt so die Fenster aufmachen und sonstige Dinge tun.
Genau, ja, das war bei mir, ja.
Bei mir auch. Also ich habe auch diesen, ich habe den SDS011, ist auch so ein PM2.5-Sensor, habe ich auch Ewigkeiten gehabt, nie was mitgemacht. Hat einen kleinen Lüfter, was ein bisschen nervig ist, wenn du den permanent laufen lässt, dann hast du immer so einen Mini-Lüfter laufen, musst du also irgendwo hin tun, wo er nicht stört. Ich hatte noch einen CO2-Sensor, auch so einen super billigen, ich glaube den so ein Bosch-Nachbau, BME 380 oder so. Aber den habe ich, glaube versaut. Ist nicht, also ich kann es immer noch nicht genau sagen, weil diese Äquivalenzdinger oder generell viele CO2-Sensoren sind super nervig, weil du die kalibrieren musst selber. Viele Leute, die wahrscheinlich wirklich beruflich mit Sensoren arbeiten, sagen jetzt alle, natürlich muss man die kalibrieren. Aber das ist super nervig. Im Grunde würde ich nur gern was haben, wo ich da anschließen kann. Und dann sagt er mir einfach, wie viel CO2 in der Luft ist und nicht, ja, der muss jetzt 24 Stunden noch irgendwo in einem, keine Ahnung, neutralen CO2-Bereich irgendwie liegen gelassen werden. Was dann sowas war. Das, ich habe doch den Sensor gekauft, damit ich weiß, wie viel CO2 es hat.
Aber ganz ehrlich, im Zweifelsfall reicht's da auch ungefähr draußen, zu wissen. Ja, also du kannst einfach sagen, du lässt den in der Wohnung liegen und hast mal über Nacht das Fenster offen. Sollte ja, neutral
wenn
genug
Wenn du das Fenster
sein.
Aufmachen kannst. Ja, das genau. War halt das Problem zu dem Zeitpunkt, konnte ich halt nicht. Und ich glaube auch, ich habe ihn kaputt gelötet. Da habe ich irgendwo eine kalte Lötstelle drin und der zeigt dann immer an, CO2 ist, keine Ahnung, 6000 ppm, du bist schon lange tot. Und da habe ich dann ganz komische HomeKit-Alerts bekommen, wo dann sagt, oh nein, CO2 in der Wohnung. Naja, auf jeden Fall habe ich die angemacht und ich mache da so Sachen mit wie bei uns, wenn ich die Klimaanlage anmache, das war ja auch bei uns noch irgendwie, keine Ahnung, 35 Grad, aber dann auch draußen Waldbrand. Die Klimaanlage hätte dann die 35 Grad runtergekühlt, aber macht dann halt auch so einen Unterdruck innerhalb der Wohnung, dass die alle Türen und Fenster, die nicht komplett dicht sind, saugt er halt die Stinkeluft mit rein. Bedeutet, ich hatte dann auch so eine Regelung, dass ich gesagt habe, hey, wenn draußen Stinkeluft ist, dann mach die Klimaanlage aus. Also sag dann, du darfst jetzt nicht lüften. Wenn die Luft besser wird, dann kannst du sie anmachen, dann lüften wir wieder runter, bis es wieder okay ist. Und dann machen wir auch den Air Purifier noch an so einer klugen Steckdose irgendwie, Smart Power Socket mit dran. Das war eigentlich ganz cool. Ich habe mir überlegt, auch einen in den Garten zu tun. Hab da auch, gibt's diese Webseite purpleair.com, also da gibt's unendlich viele Leute, die aus irgendeinem Grund deren Sensoren haben und die verkaufen die auch, aber sind recht teuer, sind irgendwie $200-$300 oder so.
Ich glaube, da habe ich $250 irgendwas in der Drehung.
Genau, super Sensoren, wirklich super genau und alles. WLAN, publiziert es ins Internet auf deren öffentliche Karte.
Ja, ich kannst du leider nicht lokal auslesen.
Ja, ich habe rausgefunden, dass der Nachbar irgendwie, keine Ahnung, eine oder zwei Straßen weiter drüben, also keine Ahnung, 30 Sekunden laufen. Der hat wohl einen von denen und ich habe einfach seinen JSON-Feed genommen von der Seite und habe es bei mir reingeklatscht. Seine Luftqualität ist wahrscheinlich exakt dieselbe wie meine. Bedeutet, da habe ich jetzt einfach diesen Purple Air Sensor in Home Assistant und habe den jetzt mit Indoor-Outdoor quasi. Also innen habe ich meinen SDS, außen habe ich den anderen. CO2 habe ich noch keinen Sensor. Das ist so das Nächste, was ich eigentlich mal machen will. Aber wie gesagt, muss ich noch mal schauen, wenn ich wieder emotional imstande bin zu löten. Sonst versau ich das wieder nur. Und ansonsten Temperaturluftfeuchte habe ich die Xiaomi Bluetooth BLE-Sachen vom ESP Home ausgelesen. Und einen Haufen Zigbee und ich habe jetzt auch noch ein paar Sonoff. Sonoff hat so einen ganzen Haufen neue Zigbee-Dinger gekauft. Bewegungsmelder, Temperatursensoren, die habe ich jetzt in der Garage, habe ich einen von denen einfach mal reingemacht. Funktioniert gut. Und das Einzige, was ich glaube noch anders habe wie du, ist, ich habe noch so ein paar Miflora-Sensoren. Das sind auch so Bluetooth LE mit Leitfähigkeit und Feuchtigkeit von Erde, dass ich bei mir hinten den Garten so ein bisschen im Auge behalte, weil es bei uns ja doch öfter mal heiß wird und ich habe so ein Smart Irrigation System, also der weiß dann, wie viel es geregnet hat, was exakt null ist hier in Kalifornien im Normalfall.
Immer.
Aber der weiß, wie heiß es wird und wie viel Wasser er wann dann irgendwie auf den Rasen werfen sollte und so Sachen. Aber da habe ich auch noch ein paar Bluetooth-LE-Sensoren, die dann sagen, hier deine Tomaten sind mal wieder trocken, da solltest du mal wieder manuell drüber werfen. Und theoretisch könnte ich sogar die Bewässerungsanlage durch diese Sensoren triggern, aber bin ich zu faul und funktioniert nur so mäßig gut, würde ich sagen. Genau. Sensoren haben wir, Outputs, da haben wir gar nicht so viel. in der Geschichte.
Ich wollte noch zum Luftqualität noch eine Sache oder zwei Sachen sagen. Ich habe noch, es gibt diese IQ Air Integration. Ich glaube, die zapfen da auch die Purple Air API so ein bisschen an und aber halt auch irgendwelche öffentlich verfügbaren Daten. Und ich habe diesen World Air Quality Index. Das sind so öffentliche von irgendwelchen Ministerien oder sonst irgendwas betriebenen Luftmessstationen. Mhm. Ja, wie gesagt, habe ich auch mit drin und da fütter ich halt auch die Daten mit rein, damit ich ungefähr weiß, wie die Außensituation
ist. Sind die bei dir in der Nähe? Bei mir sind die tatsächlich irgendwie so 20 Minuten Autofahrt entfernt und da ist bei uns durch dieses Mikroklima hier in der Bay Area, ist immer ein bisschen unnütz, weil die könnten tatsächlich komplett andere Werte haben wie ich.
Das war so ein paar Blocks vom Haus entfernt. Also gut genug, im Zweifelsfall gut genug. Es ist nur das Problem, dass die ganzen APIs einfach während hier die ganzen APIs sind halt einfach hart ausgefallen, während hier der Rauch war, weil alle Leute ständig die Luftqualität abgefragt haben.
Skaliert gut.
Genau. Ja. Also ich habe auch schon Teile bestellt. Mal gucken, wann ich dann irgendwie den den Arsch hochbekomme, um jetzt mir einen Outdoor Luftqualitätssensor zu bauen, aber das ist auf jeden Fall schon geplant. Mhm. Da wollte ich auch mal mit so einem, da gibt es so einen ESP32 Mini, der ist so ein bisschen kleiner und dann muss ich mal gucken, dass ich mir dann noch irgendwie so ein Gehäuse baue, wo man dann irgendwie Sachen reinpacken kann und so. Ja, das war so bei mir, was Luftqualität und Gedöns angeht.
Mhm. Ja, das klingt doch gut. Outputs, ich weiß nicht, sollen wir da...
Ich weiß gar nicht. Ich meine, wir können es kurz ansprechen, dass man alle möglichen Dinge steuern kann. Und wir können das ja so machen. Wir machen mal einen Cliffhanger. Und wenn unsere Hörer tatsächlich Lust haben, dass wir dieses Gespräch fortführen, dann können wir ja einfach mal über konkrete Dinge, was benutzen wir denn tatsächlich für Hardware und was tun wir denn automatisieren und so weiter. Da können wir ja eigentlich mal...
Türschlösser, Staubsauger, Heizlüfter, genau. So Geschichten.
Genau.
Das ist ganz gut. Ich glaube ansonsten, da hat man auch schon viel erwähnt, aber ja. Da könnten wir ja nochmal genauer darauf eingehen.
Genau.
Sollen wir die Kamera noch zum Abschluss machen oder...
Ja. Ja, ich habe das Gefühl, dass du gerne über Eichhörnchen reden würdest, deswegen.
Über reden muss, ja, nicht würde. Da gibt es keine Alternative. Also Eichhörnchen gibt's hier in den USA. In Deutschland kennt man ja Eichhörnchen klein und orange und rennen weg, sobald sie dich sehen. In den USA dick und grau oder schwarz und überall. Also läufst da irgendwie draußen rum, siehst du 30 Eichhörnchen, ja. Kannst du nichts
gegen tun. Fressen auch gerne mal deinen Müll.
Richtig. Ja. Und die haben wir bei uns im Garten auch. Und ich finde es ganz gut, so eine Eichhörnchenkamera zu haben. Ich will einfach wissen, wenn ein Eichhörnchen im Garten ist, weil dann kann ich es anschauen. Und dann finde ich es gut. Bedeutet, ich habe so ein paar Kameras mir geholt. Im Zweifel, also wenn du es richtig machen willst, in Anführungszeichen, hast du halt irgendwo so einen Ethernet-Switch, der Power over Ethernet kann. Dann legst du, keine Ahnung, 100 Meter Ethernet-Kabel durch die komplette Wohnung und um alle Richtungen rum und hast dir so eine Kamera, die dann über Power over Ethernet betrieben wird mit RTSP oder sonst irgendwie. Was ist ohne
OnWiff, aber ich glaube, ist OnWiff nicht auch so einfach nur ein RTSP-Standard, der dann...
Mit Discovery dann, ein bisschen...
Ja, genau, so Qualitäts-Discovery und du kannst dann halt unterschiedliche, du siehst dann, ob ein Audio-Stream mit dabei ist oder nicht.
Ja, ich glaub, so Geschichten. Sachen. Aber im Prinzip willst du das, aber ich, wie gesagt, wir mieten beide, ich habe keinen Bock hier Ethernet durch den Attic zu ziehen und den ganzen Ramsch. Deswegen habe ich natürlich nur Krepel-Hardware, die super billig ist, mir geholt. Und zwar habe ich einen ganzen Haufen Kameras, die im Zweifel alle über USB betrieben werden also mit Strom und meist auch alle WLAN haben. Ich habe da angefangen, hat es glaube ich mal mit den Wise-Kameras. Die habe ich mir, ich weiß gar nicht, warum ich die gekauft habe, wahrscheinlich weil sie billig waren. Da kostet irgend so eine Kamera $20, wenn es hochkommt. Ja. Die hatten so eine kleine, es war auch irgend so Xiaomi-Kamera, also irgendwie die chinesische Kamera, nur rebranded, haben halt eine eigene Firmware drauf. Eigene App, war alles ganz gut, alles ein bisschen Cloud, aber super billig. Da habe ich irgendwie ein bisschen mit angefangen. Die haben dann irgendwann mal so eine RTSP-Firmware gemacht und habe ich gesagt, oh cool, dann könnte ich das in meine damals Synology, wie hieß es, Surveillance Station mit einbinden. Und da habe ich einfach die Kamera auf dem Balkon gehabt und habe gesagt, hier, wenn du, mach doch mal den Zeitraffer und wenn du Motion detectest, dann machst du quasi in Normalzeit. Also dann hat ein Tag halt, wäre normalerweise irgendwie so 5 Minuten Video gewesen, aber jedes Mal, wenn das Eichhörnchen kam, war halt normale Geschwindigkeit, super gute Sache. Dann irgendwie habe ich, keine Ahnung, die Synology, habe ich meinen eigenen Heimserver mal wieder gebaut. Synology war weg und die Wisecams waren okay, aber dann habe ich geschaut, was es noch so gibt. Und habe ich diese Yuhome Indoor-Outdoor-Kameras gefunden und da gab es einige Hacks für. Also die Dinger sind auch irgendwie spottbillig, auch irgendwie, was habe ich für 4 Stück, habe ich glaube irgendwie $70 gezahlt oder so. Die kannst du alle, die haben alle Nachtsicht, die haben alle lokal eine SD-Karte, kannst du reinstecken, sind groß wie, keine Ahnung, wie groß sind die denn? Halber Hockeypark? Nee, was könnte man denn da sagen?
Keine Ahnung.
Also die Autokamera ist ein bisschen
so ein bisschen kleiner wie eine Cola-Dose vielleicht, so wie eine halbe Cola-Dose oder so. Vielleicht
das, genau, das ist die Outdoor-Kamera ist so groß und die Indoor-Kameras, die kannst du so aus dem Gehäuse rausnehmen und die sind dann so, ich sag mal, ihr erinnert euch doch sicher alle noch an das 5-Mark-Stück, ja, ungefähr anderthalbfach so groß. Das weiß genau. Jetzt auch, kann keiner was mit anfangen.
Deutlich dicker, aber naja, keine Ahnung.
Ja, richtig. Auf jeden Fall kannst du die Dinger dann halt auch überall recht problemlos hinhängen, haben WLAN, haben USB und da gibt's einige Firmwares, wo du quasi diese gesamte Cloud-Scheiße ausschalten kannst. Da läuft ein kleines Linux drauf, da kannst du dann auch einen RTSP-Server zum Beispiel anschalten. Du kannst einen MQTT, wenn die Kamera Bewegungen entdeckt, kannst du die in ein MQTT-Signal auf einen MQTT-Server schicken lassen. Das funktioniert alles ganz okay. Und du hast halt jetzt auch diesen RTSP-Feed, was ganz cool war. Dann habe ich mir, keine Ahnung, nur um die Hardware voll abzurunden, irgendwann mal so ein Reolink-Ding gekauft. Teuer, aber eigentlich ganz gut.
Das
aber
ist auch richtig fett. So ein
ganz normale Überwachungskamera mit WLAN. Ja.
Das ist dann auch so ein Power over Ethernet mit RTSP.
Ja, hat einen normalen Stromadapter auch, wenn du willst. Also das ist so das Standardmäßige. Die habe ich nicht im Einsatz, weil die mir einfach zu hässlich ist.
Die sind auch riesengroß.
Ja, die sind immer so. Und ich weiß gar nicht, warum. Da ist doch gar nicht so viel drin. Da ist keine Batterie drin, was auch immer. Und dann habe ich mir neulich noch einmal die Eufy Security 2K Indoor Cam. Die gab es dann auch irgendwie für, keine Ahnung, $15-$20 oder so gekauft. Die hat nativ RTSP, die kannst du dann in der App anmachen. All diese Kameras habe ich in einem eigenen WLAN, das nicht ins Internet darf. Ich habe eine Firewall-Regel, da kann ich halt sagen, okay, jetzt darfst du ins Internet, ich setze die Kamera auf und dann mache ich die Firewall wieder zu. Und da greife ich auf alle quasi dann nur per RTSP zu, aus meinem anderen LAN, also in die Richtung darf ich dann rein. Und dann habe ich das Ganze in meine NVR, heißt es auf Englisch, Video Record Solution Dingens da und mach Object Detection auf die ganzen Videos. Also im Normalfall hast du halt immer nur so Motion Detection, also wenn sich irgendwas im Bild ändert, also wenn die Pixel anders aussehen als vorher, sagt er halt, aha, da war Bewegung. Das funktioniert so mäßig, außer es hat natürlich Wind draußen und die Bäume bewegen sich im Wind. Du musst oft so Zonen definieren, das ist dann auch nur so, geht, aber ist ein bisschen nervig, weil du die Kamera eventuell auch ein bisschen bewegen willst, hin und wieder mal. Das geht nur so mäßig. Was ich da jetzt habe, da habe ich verschiedene Sachen probiert. Aktuell teste ich gerade Motion Eye, also das ist so, diese Motion ist irgend so ein hässlicher alter Demon, der irgendwie gibt schon seit Ewigkeiten, kann den RTSP-Feed nehmen und ein bisschen filtern, also irgendwie ein bisschen Noise rausnehmen und kann da Motion Detection machen. Und wenn er Motion findet, kann er dann, keine Ahnung, gibt's auch verschiedene Plugins, was er dann machen soll. Schickt dir eine Push-Nachricht, speichert es, keine Ahnung, schickt dir einen sonst was. Und MotionEye ist aber auch so ein ganz netter Proxy, der quasi was auch immer er gerade von diesem RTSP-Stream sich geholt hat, wieder raussenden kann. Dass du nicht mehrere Leute auf die Kamera verbinden musst, sondern du kannst das alles dann von diesem MotionEye abgreifen. Und da habe ich Object Detection mit Dudes drauf, D-O-O-D-S. Da kannst du so ein TensorFlow oder TensorFlow-Lite Model draufklatschen und kannst dann halt sagen, hey, in Home Assistant ist das alles wunderbar integriert, kannst du sagen, hey, einmal pro Sekunde oder alle 5 Sekunden, hol dir doch mal das Bild von der Kamera und schau doch mal, ob da ein Objekt drin ist. Und wenn dann ein Objekt drin ist, dann habe ich jetzt gesagt, okay, wenn da eine Person drin ist, also wenn es irgendwie die Kamera, die irgendwie die Vordertüre sich anschaut, ist und da ist eine Person, schick mir doch eine Nachricht über Telegram mit dem Bild von der Person drauf und dann weiß ich, was da los ist. Wenn es natürlich die Eichhörnchen im Garten hinten sind, dann schick mir auch eine Nachricht, aber dann sag Eichhörnchen und schick mir das Bild. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Diese Object Detection ist immer ein bisschen langsam, wenn du das nicht irgendwie über die GPU oder so machen willst. Ich habe mir so ein Google Coral gekauft. Das ist so ein kleiner USB Accelerator Stick, der kann, keine Ahnung, so je nachdem wie komplex dein Modell ist, 30 Bilder pro Sekunde Echtzeiterkennung machen quasi. Zieht irgendwie einen Watt oder so, wenn es hochkommt. Und da lasse ich das gerade alles drüber laufen. Hab mein eigenes Modell trainiert, habe tatsächlich, ich habe mal mein GitHub-Zeug verlinkt, habe also ein Skript geschrieben, dass da irgendwelche Open-Image-Dataset, habe ich halt gesagt, hier Eichhörnchen, Hund, Katze, Person bitte, das ist das, was mich interessiert. Habe da mein eigenes TensorFlow-Like-Modell trainiert, weil was macht man auch sonst an Wochenenden? Und benutze jetzt dieses Modell quasi, um bessere Erkennungsraten zu haben, um Eichhörnchen zu erkennen. Also das ist so MotionEye und Dudes ist gerade meine aktuelle Produktionsumgebung. Ich habe ein bisschen mit der Fregatte, Freegate, habe ich auch verlinkt, versucht was zu machen. Der macht quasi so FFmpeg-Prozesse, die Webcams durchlesen, macht da auch ein bisschen Motion Detection und wenn er die Motion detected hat, dann wirft er das quasi auch in so ein TensorFlow-Ding. Ist ein bisschen frickelig. Also habe schon 2 Bug-Reports gemacht, weil das alles nicht so funktioniert hat. Custom Models müssen unbedingt seine Auflösung haben. Dudes benutzt halt irgendwelche Auflösungen. Also der detected, wie groß dein Modell ist, meist so 320 mal 240 Pixel und resized dann halt Sachen danach. Aber das wäre eigentlich ganz interessant, wenn es funktionieren würde. Aber MotionEye Dudes aktuell ist ganz okay. Ich mache so ein Bild pro Sekunde, glaube ich. Also wenn der Postler an der Tür steht, dann weiß ich das irgendwie nach einer Sekunde im Zweifel. Und nach 2 Sekunden habe ich halt die Message auf dem Phone, was ganz gut ist. Und ja, da mache ich jetzt gerade so ein bisschen Object Detection. Und weil das ganze Zeug, die ganzen Kameras, die ich habe, auch auf USB laufen, also Strom USB, was 5 Volt sind im Normalfall, habe ich auch im Garten so ein bisschen Solargebimsel. Also ich habe mir ein paar Solarpanels gekauft, 10, 16 Watt, meist 12 Volt. Habe einen Solarcontroller daran gemacht, der dann schaut, dass die Spannung immer anständig ist und lade damit jetzt so eine Bleisäure, Lead-Acid-Batterie, also irgendeine alte Kryptobatterie. Also
so quasi sowas wie eine Autobatterie, nur kleiner.
Genau, wie eine Autobatterie, halt nur 7 Ampere-Stunden oder so. Und der lädt dann quasi den Tag über die Batterie und betreibt die Kamera. Und dann tut er quasi über Nacht diese Ladung wieder abarbeiten. Bin ich noch nicht super happy mit aktuell. Ich verstehe auch super wenig von Strom, wie wir schon öfter gesagt haben. Aber im Grunde sollten die 7 Ampere-Stunden reichen, um die Kamera 12 Stunden da nachts laufen zu lassen. Oder wie lange auch immer keine Sonne da ist, irgendwie 14 Stunden vielleicht oder so. Aber aktuell funktioniert es noch nicht so super. Ich habe jetzt mal ein paar andere Solarzellen mir geholt, um zu schauen, was da geht. Und am Anfang hatte ich erst so einen USB-Batteriepack, so 20.000 mAh bei 5 Volt. Weiß nicht, vielleicht versuche ich den auch mal wieder mit Lithium-Ionen dann. Das ist so, das mache ich gerade noch so. Das Technischste an dem Ganzen ist diese Object Detection, das da zusammen zu frickeln. Läuft im Grunde alles auf Docker. Eine nervige Sache, wo ich noch keine gute Lösung gefunden habe, bei dem ist, dass diese ganze Videodekodiererei und Resizing, das ist mit einer Kamera nicht so das Problem, aber wenn du dann 4, 5 Kameras hast und die alle so 1080p oder bis zu 2K Video liefern und du es resizen musst, dann willst du eigentlich Hardwarebeschleunigung, also irgend so einen NVENC für Nvidia oder keine Ahnung, diese ganzen Intel iGPU-Geschichten, dass du da dann QuickSync verwenden kannst, um das Video zu resizen. Das funktioniert aber alles blöderweise in VMs ja nicht so richtig. Und ich habe halt, mein Heimserver hat Proxmox laufen und hat dann da eine VM drauf, aber diese ganze CPU-Acceleration-Geschichte, der hat dann halt nur diesen QEMU-CPU. Das ist schon ganz okay, aber vieles von dem anderen Zeug ist dann etwas komplizierter zu machen. Selbst mit dem USB-Ding, dieses Google Corral, in vielen Readmes steht halt, lass es nicht in der VM laufen, lass es direkt auf Bare Metal laufen, weil diese ganze virtuelle USB-Scheiße, die zieht halt ein bisschen an der Bandbreite. Und du kannst dann irgendwie den kompletten Controller durchreichen oder so, aber naja. Da bin ich noch am Versuchen. Eventuell lasse ich es bald mal auf LXC direkt auf dem nativen Host laufen. Oder ich upgrade meine Xeon-CPU zu irgendwas mit Intel QuickSync. Dann schauen wir mal. Ja, das bin ich.
Ja, Kameras. Ich hab mir eine so eine, oh Gott, diese Outdoor-Kamera. Ich glaube, das ist auch so Yi, wie auch immer man es ausspricht. Xiaomi Yi ja, vielleicht?
Y.
Ja, genau. Da habe ich mir mal eine geholt. Ich habe da die Alternativ-Firmware drauf geflasht, das mal ein bisschen mit rumgespielt, das in mein Synology NAS integriert und seitdem liegt sie im Schrank, weil ich war jetzt irgendwie eine Weile im Urlaub und ich habe jetzt noch ein paar Tage frei, da werde ich dann vielleicht die irgendwann mal in den Hinterhof montieren. Mhm. Und in Sachen Stromversorgung war meine Idee da einfach irgendwie zu gucken, dass ich das USB-Kabel irgendwie durchs Fenster durchfummeln kann, so dass das Fenster noch einigermaßen zugeht.
Das sollte passen. Es gibt auch oft so Lampen, die außerhalb, da wo du einfach bei der Lampe dann Strom abzwacken kannst.
Genau. Da gibt's ja dann so Adapter, wo man entweder dann noch so eine normale Steckdose an die Seite von dem Sockel, von dem Lampensockel hin machen kann oder gleich, es gibt auch so Adapter, die haben gleich einen USB-Nupsi mit integriert. Mhm. Was eigentlich cool wäre, leider ist der einzige Adapter mit so einem USB-Ladenupsi, den ich gefunden habe, war relativ teuer. Das hat, glaube ich, irgendwie $20 oder so gekostet. Aber ja, da muss ich mal gucken. Und ich habe noch eine zweite, so eine normale, eigentlich Indoor-Cam, auch von Xiaomi. War auch irgendwie super billig. Die hat, glaube ich, $16, $17 gekostet oder so. Die wollte ich mal auch so mit so einem Lampenadapter irgendwie unterm Vordach im Eingangsbereich irgendwie hinhängen, um dann so Notifications zu bekommen, wenn der Postler da war oder, keine Ahnung, wenn irgendwelche komischen Leute klingeln und ich dann erstmal sehen will, wer da denn klingelt, bevor ich irgendwie die Tür aufmache.
Da gehe ich gar nicht erst hin, ja.
Ja, nee, also ich meine, das ist ja auch irgendwie, aktuell hat man ja sehr gute Ausreden, nicht an die Tür zu gehen, aber ich bin ja da Corona, generell sorry, auch so ein bisschen, geht nicht. Ich mag ja auch fremde Menschen nicht so gern, deswegen.
Das ist, da sind wir auf einer Wellenlänge. Genau. Ja, das ist ganz gut, ja. Das Solarzeug geht im Grunde, aber wenn du es wirklich stabil mit Strom versorgen kannst, ist besser. Eine Sache, die da wirklich krass war, ich habe mir ja so ein USB-Strom-Mess-Nupsi gekauft. Also das kannst du quasi so zwischen reinhängen. Da geht irgendwie Kabel in die eine Seite rein, Kabel auf die andere Seite raus. Und der zeigt dir halt, wie viel Volt und Ampere da laufen. Volt ist immer so, ja, bist du halt rund um die 5 so grob. Ampere, so viele Kabel, die ich hatte, da kriegst du einfach keinen Strom durch. Also das sind so Micro-USB-Kabel, aber da geht dann halt, wenn du irgendwie so ein Battery-Pack-Zeug laden willst, da kriegst du einfach nichts durch. Der geht dann immer so, ja, ich kann jetzt hier 1 Ampere machen vielleicht. Und dann nimmst du die anderen Kabel etwas kürzer oder etwas dicker und auf einmal geht da 2-3-fach so viel durch. Also das ist echt krass, wie viel, hätte ich nicht gedacht, wie unterschiedlich die USB-Kabel da alle sind.
Ja, ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied. Wir haben das letztens auch beim USB-Akku von meiner Frau festgestellt, dass der plötzlich im Urlaub wieder normal funktioniert hat, während er eigentlich daheim hat sie gedacht, der ist irgendwie kaputt, weil der lässt sich nicht mehr ganz aufladen. Und hat sich dann herausgestellt, dass sie einfach im Urlaub ein anderes Kabel dabei hatte und auf einmal hat es wieder besser funktioniert. Und das ist sehr seltsam irgendwie.
Eieiei. Das ja, gute USB.
USB-Kabel. Alles irgendwie seltsam. Ich hab das dumpfe Gefühl, dass es auch mit USB-C nicht sonderlich besser wird.
Ja, da geht zumindest vom Standard her wesentlich mehr drüber, aber
ja.
Ja. Da gibt es ja immer noch die komischen Adapter, wo du das normale USB-A auf USB-C und dann ist theoretisch ja. USB-C, aber praktisch also nicht wirklich.
Naja, und dann hast du halt wieder solche Geschichten mit USB-C hat dann ja theoretisch auch bis zu 20 Volt, wo es dann irgendwie wieder so ein Protokoll gibt, wo man dann die beiden Parteien das aushandeln, wie viel Strom und wie viel Spannung da jetzt gerade drüber gehen darf. Und dann hast du irgendwie, also ich meine, bei USB-C nennt sich das, glaube ich, Power Delivery. Und dann hast du noch beim normalen USB diese Quick Charge Extensions, die sowas Ähnliches machen. Und es ist alles gerade so ein bisschen Wildwuchs. Aber gut, wird bestimmt irgendwann besser.
Das hoffen wir doch alle stark. das ist ein bisschen, ich hätte, wahrscheinlich verstehe ich Strom einfach nur nicht genug. Also gerade mit dieser Solarzelle, 12 Volt rein, 5 Volt raus. Man sollte meinen, dass man da irgendwie recht effizientes runtersteppen kann, aber irgendwie will er nicht, kriegt er nicht genügend Strom drüber. Muss ich mal schauen. Habe ich zumindest was zu tun für die nächsten paar Tage.
Genau. Ich meine, man braucht ja immer irgendwelche Projekte und
ja. Das Einzige, was man sagen muss mit den Xiaomi-Dingern, die Krepeldinger, die mögen das nicht, wenn schlechter Strom da ist und wenn man die 38 Mal hintereinander resettet, ich schieße mir die dann immer ab und muss sie dann neu aufsetzen. Wenn man die einfach normal an Strom anschließt, ist alles wunderbar. Deswegen, ich bin im Überlegen, mir nochmal so ein Eufy-Dingens oder einfach mal zu schauen, wie dieses Eufy-Dingens das standardmäßig RTSP kann ohne irgendwelchen Hacks, wie das sich fühlt, wenn ich es an einen komischen Strom anschließe. Vielleicht ist ja besser.
Ja. Ich meine, da gibt es ja dann auch irgendwelche so batteriebetriebenen Kameras, die dann theoretisch der Akku sollte theoretisch dann irgendwie monatelang halten und dann musst du sie irgendwie nochmal laden oder so. Ja. Das gibt's auch von Eufy oder Eufy oder.
Die machen alle keine Live-Video-Streams. Also der einzige Grund, warum die so lange halten, ist, dass der einen Bewegungssensor hat und sobald sich dann was bewegt, dauert's irgendwie 3 Sekunden, weil die Kamera hochbootet und dann fängt sie an, das Recording zu machen und schiebt sie dann nachher irgendwie kurz in die Cloud und schaltet sich wieder aus.
Oder halt in seinen, also ich glaube, die haben so einen lokalen Hub, wo sie dann das Video hier in dein Wi-Fi oder in dein lokales Netz hinschieben. Anderes Problem ist halt, nur um damit rumzuspielen, dazu sind diese Sachen halt auch echt zu teuer, weil ich habe mir das mal angeguckt vor ein paar Tagen und da kostet halt, wenn man so hier Eufy Cam 2 irgendwie, da kostet dann, glaube ich, so ein Set mit dieser Recording-Station, die man braucht, um das Ganze zu benutzen und irgendwie zwei Kameras kostet dann irgendwie, glaube ich, $230 oder so und das ist mir dann halt doch nicht wert. So.
Und bei mir kostet die Kamera $20, die Solarzelle auch nochmal 20, die Batterie vielleicht auch nochmal 20, aber dann kann ich aber die Kamera auch auswechseln und kann die Solarzelle für anderes verwenden und habe immer noch ein Drittel vom Preis.
Genau. Und man will ja auch ein bisschen rumspielen und irgendwie frickeln und sonst was. Und das wäre, wenn es einfach funktionieren würde, wäre es ja dann auch nicht
so. Vielleicht als letztes, weil wir schon, glaube ich, ordentlich Zeit gemacht haben, eins, wo ich noch nicht drüber geredet habe, was am Anfang fand ich eigentlich ganz gut, ist die HomeKit-Cam vom Gatterer.me. Ganz cooles Projekt eigentlich. Ich hatte mir am Anfang gedacht, hier diese Kameras, entweder ich kaufe mir eine USB-Kamera, die einfach die Sachen nicht per Cloud nach China sendet und schließt es an so ein Raspberry Pi an und benutzt das einfach zur Überwachung. Oder ich tue mir einfach so eine Kamera an einen Raspberry Pi Zero ranschließen. Da gibt's ja, hat einen eigenen Kameraport dafür. und dann da irgendwas mitzumachen. Da gibt's ein richtig cooles Projekt, HK-Cam, mit inklusive Modell für das Gehäuse, das du 3D printen kannst. Da kannst du dir so ein Raspberry Pi Zero holen, die entsprechende Kamera dafür. Du flashst das Ding auf die SD-Karte, schreibst noch deine WLAN-Daten in die WPA-Konfiguration rein und das Ding taucht dann einfach als HomeKit-Kamera auf. Also da musst du nichts machen, das wird automatisch erkannt und dann kannst du das irgendwo hinstellen und dann sagst du deinem iPhone, hier, zeig mir doch mal die, irgendwie, keine Ahnung, mein Office. Und eigentlich ein echt cooles Projekt. Das Raspberry Pi Zero ist ein bisschen schwach auf der Brust, also das ist dann so, ja, funktioniert schon gut mit so 10 Frames pro Sekunde vielleicht. Und die Qualität von der Kamera da drin ist auch so mäßig und hat kein Nachtsicht, aber ist schon mal eine ganz coole Idee und ist echt super problemlos. Funktioniert einfach dieser ganze Code. Ich stecke es an USB an und auf einmal habe ich so eine HomeKit-Kamera. Und halt alles Open Source, alles lokal. Das ist vielleicht noch so eine ganz nette Geschichte so zum Abschluss, ohne wenn einer nicht viel frickeln will, sondern nur so eine kleine Kamera haben, um, keine Ahnung, den Hund dabei zuzuschauen, wie er nichts macht den ganzen Tag.
Muss man auch
machen. Kriegst du für, ich glaube, das ganze Zeug kostet wahrscheinlich $30, nehme ich an. Ja, weniger als $30 auf AliExpress, das Raspberry Pi Zero, Power Supply, USB, MicroSD. Die Hälfte von den Dingern hast du wahrscheinlich eh schon zu Hause. Und das 3D-Printen, ja, kannst du ja auch irgendwo ein Gehäuse kaufen, wo das passt. Ist eine ganz coole Sache eigentlich.
Ist ziemlich cool. In der Hinsicht, ich glaube, weiß nicht, wir haben jetzt zumindest, was wir hier aufgenommen haben, schon über 3 Stunden.
Ja, ich glaube, mit irgendwie so einer halben Stunde vorne raus. Aber ich glaube, wir haben genug. Die Leute müssen ja auch noch arbeiten, ja.
Ach, arbeiten.
Nicht den ganzen Tag einen Podcast hören, ja. Auch mal hier ranklotzen, ja.
Ranklotzen.
Einfach ranklotzen.
Naja, wir können ja mal gucken. Also zum einen können uns die Hörer ja mal sagen, ob wir noch Kommentare haben. Und wenn wir noch Kommentare haben, also wir können auch noch gerne über eigene Microcontroller, Frickelprojekte reden.
Heimserver, Heimnetzwerke haben wir beide neu aufgebaut neulich.
Wir haben beide, also ich glaube, du hast in der Zwischenzeit ja gefühlt 12,5 Mal dein Heimnetzwerk erneuert.
Natürlich, muss ja sein auch.
Ja, wir fahren auch komplett unterschiedliche Setups, was Router und was Monitoring und was sonst was angeht, da kann man drüber reden. Wir haben noch gar nicht im Detail über Home Assistant und irgendwelche Use Cases und Automation und sonst was geredet, also wir hätten noch Material. Keine Ahnung, ich glaube, wir brauchen nur einen Grund. Und so. Vielleicht können wir ja da irgendwas Regelmäßiges einmal im Monat oder so alle paar Wochen oder sowas
machen. Ihr könnt ja einfach in die Kommentare einfach mal Tours reinschreiben. Tours.
Genau. Und im Zweifelsfall ist unser Regelmaß dann einfach exponentiell und wir fangen einfach mal an einmal im halben Jahr und dann wird's einmal im Jahr und dann alle 2 Jahre und vielleicht hört er uns einfach in 4 Jahren wieder und denkt euch, oh mein, wo kommen diese Spacken denn schon wieder her?
Richtig, wer seid denn ihr?
Ja, richtig. Genau.
Ja, gut. Schön. Haben wir mal wieder, wenn nicht die 3 Backup-Recorder alle gleichzeitig abrauschen, dann besteht eine Chance, dass das mal jemand hören wird.
Gucken wir mal. Soweit, so gut. Wie geht es das doch mal mit dem
Verabschieden? Ja, ich überlege gerade auch, was ist die offizielle Verabschiedung vom Binärgewitter?
Ich weiß es nicht, aber wir sind auch kein Am Gerät.
Aber dann weiß ich, ging es dann noch weiter?
Ich weiß es nicht, dann sagt Felix immer irgendwas, aber wir haben Felix nicht dabei und den anderen Felix haben wir auch nicht dabei, deswegen.
Habt einfach Spaß am Gerät, ja.
Habt einfach Spaß am Gerät, überwacht die Eichhörnchen, der Mark schickt mir da immer lustige Bilder von Eichhörnchen, die er wieder entdeckt hat und sonstigem Eichhörnchenverhalten.
Ich habe auch eine Beutelratte, gibt's auch nachts. Vielleicht in den Shownotes, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht.
Vielleicht auch nicht. Ist auf jeden Fall lustig. Und ja, genau. Tschö.
Tschö.